Einen wunderschönen guten Morgen. Update Arbeitsrecht mit dem fabelhaften Dominik Morstein und ja, mich so als Wingwoman mit dabei.
Sidekick.
Sidekick, genau, so ein bisschen wie beim Harald Schmidt, gell?
Genau.
Ja, man merkt immer, wenn sich das zweite Arbeitsrechtswebinar im Jahr, das Jahr neigt sich schon fast zu Ende. Wir sind schon mehr oder weniger auf der Zielgerade und ich kann euch versprechen, das wird heute super spannend. Der Dominik hat ganz, ganz viele Sachen mitgebracht, auch Dinge, die im Moment super aktuell im Fokus sind. Nutzung von AI, ganz großes Thema. Da werdet ihr auf jeden Fall aufgeschlaut. Aktivrente, erst habe ich auch gedacht, Rente, was hat das jetzt mit zu tun? Aber auch da gerade im Hinblick auf, wo ihr vielleicht Beratung für eure Mitarbeiterübergang in die Rente leisten wollt oder auch selbst eben ein gutes Verständnis habt. Also es sind ganz, ganz spannende Sachen dabei und ich freue mich riesig, dass der Dominik sich die Zeit nimmt. Ihr wisst ja, oder für alle, die neu dabei sind, ist es so, arbeiten eng mit dem Dominik zusammen und einmal im Jahr haben wir ihn praktisch gebucht, um zu
Zweimal.
sagen, zweimal im Jahr, genau, zweimal im Jahr gebucht, weil es tut sich ja auch viel, einmal reicht nicht, zweimal im Jahr gebucht, damit er uns auf den aktuellen Stand bringt. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, ist doch schade, wenn wir das nur für uns machen. Wir geben das als Geschenk raus für unsere Kunden und Interessenten. Und ja, heute ist eben der zweite Termin. Und weißt du, der wievielte in Folge das
Ich
schon
glaube, der
ist?
vierte jetzt,
Der
oder? Vier,
vierte,
glaube
ja,
ich. Ja,
genau. Also
ja.
es ist aber auch sehr erfolgreich. Wir sehen, dass die Teilnehmerzahlen steigen jedes Mal. Und auf jeden Fall was sich auch auszahlt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil wir werden es auch sehen, da ist immer sehr viel Geld im Spiel unter
Genau.
Umständen.
Wenn man sich
Genau.
arbeitsrechtlich nicht auskennt, kostet es immer Geld, kann man
Ja.
sich eigentlich merken,
Und
leider.
leider, und es gab schon Fälle, da hat es die Existenz gekostet, im
Ja,
schlimmsten
ja.
Fall. Ja, also wir legen sofort los. Zwei Sachen habe ich noch in eigener Sache. Wir sind nächste Woche Mittwoch auf der Messe Staffing Pro in Wiesbaden. Für alle, die uns aus dem Personaldienstleistungsbereich heute hier, die da teilnehmen, wer uns da noch auf der Messe besuchen will, wir haben ganz, ganz spannende Neuigkeiten mitgebracht, kann das gerne tun. Wir haben noch restliche Freikarten, es sind noch weniger, aber schreibt gerne an pia@coveto.de. Wer noch auf die Staffing Pro nach Wiesbaden kommen will, ist am 22.10. Ich habe auch einen Vortrag, einen Live-Podcast dort und wir sind am Stand für euch da. Gerne vorbeikommen. Und für alle aus dem Bereich Soziales und Kirche, nächste Woche geht es fröhlich weiter auf der Konsozial in Nürnberg. Auch da sind wir vor Ort am 29. und 30.10. Wer vorbeikommen will, auch gerne pia@coveto.de. Da haben wir die Möglichkeit. Weiß ich nicht, wie der jetzt der Stand mit den Freikarten ist, aber schreibt mal und dann gucken wir, was wir möglich machen. So, und bevor wir direkt in den Überblick gehen, den du uns hier mitgebracht hast. Dominik hat ganz viel Zeit investiert, um das für euch ganz toll aufzubereiten. Fangen wir mal mit einem Quiz an. Und zwar habe ich einen Fall mitgebracht und da hatten wir so unabhängig voneinander die gleiche Idee, weil ich würde euch jetzt eine Frage stellen und der Dominik beantwortet die dann im Laufe des Webinars, weil er diesen Fall noch mal ja, aufgedröselt hat. Und zwar geht es darum, eine Pflegefachkraft hat sich tätowieren lassen und nach der Tätowierung hat sich die Haut entzündet und sie musste sich in ärztliche Behandlung begeben, hat Antibiotika verschrieben bekommen und das war am Arm und als Pflegekraft war sie dann arbeitsunfähig, hatte also eine gültige Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt zum richtigen Zeitpunkt. Also das ist alles, Krankmeldung und so ist alles ordentlich abgelaufen. Krank war sie eben wegen dieser entzündeten Tätowierung. Und der Arbeitgeber hat gesagt, nö, da zahlen wir den Lohn nicht fort, weil das ist selbst verschuldet und wir sehen nicht ein, dass wir dafür bezahlen sollen, dass für die Folgen dieser Tätowierung. So, also Arbeitgeber kürzt den Lohn der Arbeitnehmerin, weil sie sagen, das ist eine selbstverschuldete Fehlzeitkrankheit, du bekommst den Lohn für diese Zeit nicht. Und jetzt möchte ich euch bitten, und da sehen wir auch gleich, ob der Chat funktioniert, schreibt einfach mal rein, ist der Arbeitgeber im Recht, den Lohn zu kürzen? Ich weiß nicht, wie kann man es beantworten? Schreibt einfach, darf Lohn kürzen, darf Lohn nicht kürzen? Und bitte nicht googeln, einfach mal so aus dem Bauch raus. Wie ist das gelaufen? Hat der Arbeitgeber Recht bekommen oder nicht? Darf kürzen, darf nicht kürzen, nicht kürzen, fett gedrückt, gedruckt, nicht kürzen. Okay, ja. Spannend. So, dann fangen wir mal an und ich gebe Feuer frei für den Dominik.
Okay, perfekt. Dann vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ich denke mal, es sind ja viele Wiederholungstäter da. Die wissen schon im Endeffekt so den Aufbau und worum es geht. Das ist einfach mal so arbeitsrechtlich, sie auf den neuesten Stand zu bringen, weil das eben Arbeitsrecht ein Gebiet ist, das extrem im Fluss ist und man hat ständig neue Entscheidungen, woran man sich anpassen muss. Und wenn man da nicht up to date bleibt, da kann man große Fehler machen, die dann, leider ist es wirklich immer so. Also ich habe gestern mal eine Schulung bei Mandanten von uns gehalten. Ja, wenn man Fehler macht arbeitsrechtlich, muss ich eigentlich immer sagen, ja, wir müssen ein bisschen Geld zahlen wahrscheinlich, weil im Endeffekt so wird nahezu jeder Konflikt irgendwie gelöst. Es ist traurig, aber es ist so, ist im Wesen des Arbeitsrechts angelegt. Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht. Wie wollen wir im Endeffekt vorgehen? Ja, so wie in der Vergangenheit auch, dass wir gucken, also wie gesagt, Überblick über die praxisrelevanten Neuerungen im Bereich der Gesetzgebung und Rechtsprechung. Da ist, ich sag mal, mit diesem Thema Update Arbeitsrecht bin ich natürlich mal ein bisschen davon abhängig, was im Bereich Gesetzgebung und Rechtsprechung passiert. Da muss man jetzt sagen, im letzten halben Jahr war das gar nicht so viel. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich jetzt hier schon ganz viele Neuerungen mitbringen kann, weil es sollte doch der Herbst der großen Reform werden. Wir haben eine neue Regierung, Regierung,
anderes Thema.
Neue Regelungen, aber viel ist da bisher nicht passiert. Dementsprechend gucken wir uns jetzt mal an, was es gibt, ich sag mal, auf nationaler Ebene und natürlich rechtlich, auch insbesondere im Arbeitsrecht von großer Bedeutung, auch immer die Europäische Union. Und da eben zunächst mal Gesetzgebung mal ein bisschen uns auf den neuesten Stand bringen und danach die Rechtsprechung. Und ich sag mal, wenn es Gesetzgebung ist, bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, wie uns nochmal in Erinnerung zu rufen zum arbeitsrechtlichen Aspekt aus dem Koalitionsvertrag. Der stammt ja vom 5.5.2025, schönes Datum. Und was steht da mit Bezug aufs Arbeitsrecht drin, was relevant ist und wo Änderungen zu erwarten sind? Also wie gesagt, hier gibt es noch keine Änderung, bloß ich will das gewissermaßen in Erinnerung rufen, dass Sie das im Hinterkopf haben, insbesondere beim Punkt Arbeitszeitrecht. Das treibt ganz viele im Endeffekt um. Da würde ich mal den zweiten Punkt vorwegnehmen. Sie wissen ja, ich glaube, das ist mittlerweile wirklich so allzeit bekannt. Es gibt ja wirklich so Urteile vom Bundesarbeitsgericht, die riesen Wellen schlagen. Und das ist sozusagen immer dieses Stechuhr-Urteil, sieht man hier vom 13.29.22, wo das BAG gesagt hat, gestützt auf eine Regelung im Arbeitsschutzgesetz, so eine ganz allgemein formulierte Regelung, da haben die reingelesen aufgrund Vorgaben der Europäischen Union, weil im Hinblick auf das Arbeitszeitrecht eben die Europäische Union auch eine Kompetenz hat, mitzureden, Vorgaben zu machen, haben die eben gesagt, wir müssen diese Norm unionsrechtskonform auslegen und bereits jetzt ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitszeit eines jeden Arbeitnehmers in Deutschland zu dokumentieren. Das ist de facto eigentlich jetzt geltende Rechtslage. Das Schöne ist eigentlich, sage ich immer so, bei der aktuell bestehenden Rechtslage, dass die, ich sag mal, so ein bisschen, man muss sich das vorstellen, so ein bisschen hemdsärmlich ist.
Die Dokumentation vor allem.
Ja, also wie gesagt, das ist da so reingelesen worden in so eine Vorschrift. Und das Gute ist, das ist reingelesen worden in die Vorschrift im Arbeitsschutzgesetz. Und das heißt, hat zur Folge, wenn man jetzt mal gegen diese Vorgabe verstößt, können die kein Bußgeld verhängen. Die Aufsichtsbehörden können in Bezug auf den Punkt eigentlich nicht groß was machen. Und was man dazu vielleicht auch wissen muss, Stichwort Arbeitszeiterfassung, ja, mit Überstunden ja immer so. Das Gute ist auch, dass das BAG entschieden hat, aus Arbeitgebersicht, das Gute ist, dass das BAG entschieden hat, ja, auch wenn der Arbeitgeber seiner Pflicht nicht nachkommt, eine Arbeitszeiterfassung, sagen wir, gesetzeskonform zu machen, ändert diese Tatsache nichts daran an den üblichen Grundsätzen für eine Überstundenklage, also für die Anforderungen, die ein Arbeitnehmer vor Gericht erfüllen muss, damit er Überstunden einklagen kann.
Ja.
Also es wird dem Arbeitnehmer dadurch nicht leichter gemacht. Also das heißt, de facto jetzt gibt es die Regelung, aber wenn man dagegen verstößt, unter uns, ja, was soll es natürlich erfüllen, aber ich sag mal, die große Notwendigkeit, die große Handlungspflicht, jetzt irgendwas zu machen, besteht eigentlich nicht, weil das Problem ist ja auch, es sollen Regelungen kommen, wir wissen nicht, wie die Regelungen ausschauen. Mhm. Und wenn sie, ich sage den Mandanten dann jetzt immer, wenn sie jetzt irgendwas umsetzen, dann und jetzt implementieren irgendwelche Prozesse und dann gibt es auf einmal eine Vorgabe, wo es nicht passt, ist natürlich auch nicht so gut. Ja.
Also ich glaube, generell soll man halt vernünftig damit umgehen. Ich weiß, dass es immer noch bei einigen Arbeitgebern so schwarze Bücher gibt, wo man sagt, ja, die Überstunden, die schreibst du dir auf einen Extrazettel auf. Das ist natürlich immer, solange man sich verträgt, mag das funktionieren. Aber das ist immer so ein, wie sagt man, so ein Fass, was jederzeit hochgehen kann, wenn es Schwierigkeiten gibt. Also deswegen sollte man gucken, dass man da eine saubere, klare Regelung hat, egal wie man die Zeit erfasst. Und der erste Punkt finde ich nochmal spannend, die Abschärfung der täglichen Höchstarbeitszeit. Da hat ja der Bild, glaube ich, auch getitelt gehabt, Merz will, dass wir 80 Stunden die Woche arbeiten.
Es ist manchmal schon Irrsinn. Und wie die Parteien und Politiker darauf anspringen, und wenn man jetzt sozusagen aus der Materie kommt, wir sollen so viel arbeiten. Es ist ja nicht der größte Käse, den es überhaupt gibt.
Die Wochenarbeitszeit soll ja nicht erhöht werden.
Ich würde mir ja auch nicht rausnehmen, über irgendwelche Ingenieursthemen zu reden, wenn da irgendwo eine Schlagzeile kommt, weil es ja eigentlich Quatsch ist. Es ist ja eigentlich so,
im Endeffekt,
jeder soll 10 Stunden, mehr als 10 Stunden arbeiten. Es geht letztlich einfach darum. Arbeitszeitrecht, hatte ich Ihnen gesagt, ist europäischen Hintergrund. Es gibt eine Arbeitszeitrichtlinie.
Ja.
Und da ist drin geregelt, quasi zum Arbeitnehmerschutz, eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden pro Woche. So, das ist auch komplett in der Europäischen Union so umgesetzt worden mit einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit. Jetzt kommen nur wieder, wir Deutschen machen ja immer unsere eigenen Sachen und denken sie jetzt, wir machen es noch besser. Und bei uns gibt es halt noch eine tägliche Höchstarbeitszeit.
Ach so, die gibt es nur in Deutschland?
Die gibt es nur in Deutschland, ja.
Mhm. Also, ja, wir sind da immer gründlich.
Ja. Und das ist halt manchmal einfach das Problem, weil, wie gesagt, es gibt gewisse Arbeitsformen oder gewisse Arbeitsverhältnisse, wo ich mit diesen 10 Stunden einfach ein Problem habe. Insbesondere bei Fahrerdienste.
Ich habe jetzt auch die Messe gerade angesprochen. Wenn das ein Tag Messe ist.
Messe, ich sage mal.
Baustellen vielleicht.
Und wenn ich Fahrer bin.
Ja.
Also weil im Hinblick auf das Arbeitszeitrecht auch jetzt zum Beispiel, wenn ich Fahrer bin und ich fahre irgendwo hin und ich muss warten. Im Endeffekt, das ist alles Arbeitszeit. Das gilt alles im Hinblick auf diese tägliche Höchstarbeitszeit. Wird das alles zusammengerechnet. Und darum geht es ja nur. Es ist ja nicht so, dass jeder jetzt auf einmal mehr arbeiten muss.
Ja.
Weil wie viel ich arbeiten muss, jetzt nochmal wichtig, ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag.
Mhm.
Also die Änderung hat nur zur Folge, dass halt eine Höchstarbeitszeit, die abgeschaffen werden soll.
Aber ich glaube, das sind auch Sachen, wo wir als Arbeitgeber gucken müssen, was wird in den Medien propagiert. Das lesen unsere Mitarbeiter. Und dass man das ein bisschen abfängt. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit auch, ich weiß nicht, ob ihr Betriebsversammlung, Townhall-Meeting oder wie immer ihr das nennt, dass man sagt, vielleicht habt ihr das gelesen, das ist nicht so, sondern so und so, weil sonst auch die Stimmung schnell kippt.
Genau. Und deswegen, also hier vielleicht nur beim Punkt, weil das will ich Ihnen ja noch mitgeben, also wie gesagt, aktuell ist es eben so, das steht in Paragraphen 3 Arbeitszeitgesetz drin, da steht drin, die werktägliche Arbeitszeit darf 8 Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 10 Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von 6 Monaten dann Ausgleich erfolgt. Und es ist so, dass eben das Arbeitszeitgesetz von der 6-Tage-Woche ausgeht. Dementsprechend kann ich sogar, ist sogar aktuell zulässig, ich kann sogar maximal mal 60 Stunden arbeiten, weil ich muss immer sozusagen im
Durchschnitt
auf die 48 Stunden wieder runterkommen.
Okay. Aber das war mir auch neu.
Nee, das geht eben. Dann das Bundestariftreuegesetz, da wird eben die Vergabe für öffentliche Aufträge an die Gewährung tariflicher Arbeitsbedingungen geknüpft. muss man sich dann mal angucken, dann der Mindestlohn. Ja, da war insbesondere die SPD hinten dran, aber man sieht so an der Formulierung ein bisschen im Koalitionsvertrag, dann hat sich wahrscheinlich doch die CDU durchgesetzt, weil es eben heißt, Mindestlohnkommission soll sich sowohl an der soll sich an der Tarifentwicklung orientieren, sodass, und jetzt, das ist ein wörtliches Zitat, ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar ist. Und eigentlich ist jetzt eigentlich schon festgelegt, diese Mindestlohnkommission hat ja schon getagt, ab 1.1.2026 13,90 € pro Stunde.
Mit Anhebung der
Genau, das
Mitwirtschaftsgrenze.
kennen Sie aus dem vergangenen Update Arbeitsrecht, dass ja neuerdings Gott sei Dank die Entgeltgrenze für eine entgeltgeringfügige Beschäftigung, also den landläufig der Minijob, immer automatisch sehe ich dann auch gleich erhöht, sodass immer 10 Stunden im Minijob möglich sein werden. Weil da muss man auch, da sieht man mal die Lohnentwicklung.
Das schon.
Ich habe immer noch im Hinterkopf immer den 450-Euro-Job und jetzt haben wir
Ja.
bald, was weiß ich,
Das Doppelte
ja,
irgendwann.
also das ist schon Wahnsinn.
Ja,
Und dann
ganz
wundert
kurz.
man sich, und das ist ja, finde ich auch immer so, und
Ja.
dann wundert man sich, warum alles teurer wird, warum das Schnitzel 24 Euro kostet.
Ja,
Also ja.
ganz kurz. Hier, das ist ja klar, wann der Mindestlohn erhöht wird. Da gibt es ja einen festen
Ja.
Stichtag. Die Regelung zur Abschaffung der täglichen Höchstarbeitszeit ist ja
Nicht
noch
da.
im Entwurf.
Nee, da ist im Endeffekt, das haben die nur im Koalitionsvertrag stehen. Da hat die Regierung noch gar nichts gemacht. Also,
Weiß man im Prinzip nicht, ob es kommt.
ja, steht drin, genau. Aber das
Steht.
kennt man aus dem letzten Koalitionsvertrag, es muss nicht unbedingt alles umgesetzt werden, ja,
Ja.
leider. Was es da nämlich auch gibt, wenn man da guckt, was steht da arbeitsrechtlich drin, das soll das Betriebsverfassungsrecht mal digitalisiert werden, dass Betriebsratssitzungen online komplett einfacher möglich sind, Online-Betriebsversammlungen möglich sind, das war während der Corona-Pandemie mal möglich, dann hat man es wieder abgeschafft. Dann soll ein sogenanntes digitales Zugangsrecht der Gewerkschaften geschaffen werden. Das hat vor kurzer Zeit eigentlich noch das BAG hat noch abgelehnt, hat gesagt, das gibt es
Aber
nicht.
da, das ist ja hier auch Pulverfass. Herausgabe
Ja.
dienstlicher E-Mail-Adressen von
Ja.
Beschäftigten für die Mitgliederwerbung.
Das war eine Entscheidung hier vom BAG, wo ich Ihnen da hingeschrieben habe, 28.01.2025. Da war die IG Bau Chemie und Dings gegen Adidas ist das. Die wollten von Adidas insgesamt 12.000 E-Mail-Adressen, damit die eben Werbung für ihre Gewerkschaft machen,
Und das ist aber
weil sie
abgelehnt.
sagen,
Das ist
genau,
abgelehnt
das ist
worden.
abgelehnt geworden, weil
No.
sie eben sagen, weil die Gewerkschaft gesagt hat, ich kann ja gar keine Werbung mehr machen, weil bei Adidas, glaube ich, ein Drittel oder so im Homeoffice ist. Das ist sozusagen Hintergrund. BAG hat aber gesagt, nö. Und das jetzt, da sieht man wieder, die SPD hat sich da, denke ich mal, durchgesetzt, soll geschaffen werden. Dann, was soll schneller, wenn ich das schon mal lese, schneller, rechtssicherer und transparenter werden? Das sogenannte Statusfeststellungsverfahren, Stichwort Scheinselbstständigkeit, wo man immer im Hinterkopf haben sollte, den Aspekt, wenn Sie als Firma einen, ich sage mal, insbesondere einen Solo-Selbstständigen, sage ich immer so schön, beauftrage, immer die Alarmglocken schrillen. Weil wie hat vorher die Pia gesagt, da wird es richtig, ich sage jetzt mal, ich bin Freund deutlicher Worte, da wird es richtig ekelhaft, da kann es richtig teuer werden im
Vor allem,
Endeffekt.
also ich kenne Unternehmen, die nur mit Freelancern
Ja.
zusammenarbeiten. Und wenn ich dann nicht einen Scheinselbstständigen habe, sondern
Ja.
mehrere, dann kommen wir nämlich in den
Ja.
Bereich der Existenzgefährdung.
Genau. Und da kann man sich mal merken, man müsste, also wenn man da versuchen will, möglichst auf der rechtssicheren Seite zu sein, dann bevor man die erste Beauftragung macht, bevor der das erste Mal tätig wird, dieses Statusfeststellungsverfahren mal in die Wege leiten. Und dann ist es nämlich so, und das soll jetzt auch eine Genehmigungsfunktion mal eingeführt werden zur Beschleunigung.
Ja, das wird dauern.
Und dann sieht man eben, und dann kann man den erstmal arbeiten lassen. Und wenn am Schluss jetzt dabei rauskommt, der ist gar nicht selbstständig, dann muss man nichts nachzahlen. Also
Ah,
das ist
okay, aber
jetzt,
dann müsste man es beenden oder
und
er
dann
müsste
müssen
die
wir es beenden.
Situation
Genau,
ändern.
dann müsste ich es
Ja,
anpassen.
ah, das ist aber doch auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, weil wir
Also.
immer so im Schweinsgalopp durchgehen, aber also alle, die einzelne Leute
Es
beauftragen.
geht immer um die, so nenne ich es immer, die Solo-Selbstständigen, weil eigentlich de facto will die deutsche Rentenversicherung, die wollen die abschaffen. Das ist brutal. Also
Ja.
ich hab Sachen, da kämpfen wir gegen Windmühlen. Also wir sind so eine Kanzlei, die auch in dem Bereich eigentlich viel tätig sind. Vor den Sozialgerichten, da schreibt man Schriftsätze und was weiß ich. Und es wird aber jeder zu einem abhängig Beschäftigten gemacht.
Und wenn man denkt, nö, haben wir nicht. Also vielleicht, es gibt ja, ich habe jemanden, der sich um meine Webseite kümmert. Ich habe jemanden,
Im
der meine
IT-Bereich, ja.
im IT-Bereich, jemand, der meine Social-Media-Kampagnen macht. Da weiß man oft nicht, Hat er denn überhaupt noch andere Kunden?
Oder ein anderes Beispiel einfach. Wenn ich jetzt hier rausgucke, ich habe den Betriebshof und ich habe einen Hausmeister, ich mache Hausmeisterdienste und ich beauftrage jetzt keine GmbH,
ja,
sondern ich beauftrage wieder einen Menschen,
den Hans,
den ich jetzt zum Beispiel jetzt auch noch, keine Ahnung, ich habe selber einen Laubbläser oder was, ich stelle es dem zur Verfügung, immer Alarmglocken stellen. Also da bitte aufpassen.
Genau, also nicht denken, nee, haben wir nicht. Das kann schnell passieren. Genau.
Dann im Bereich der Befristungen, das wäre ganz sinnvoll, sollen Ausnahmen vom Anschlussverbot für eine Weiterarbeit nach dem Erreichen des Renteneintrittsalters sowie für Arbeitsverhältnisse während des Studiums geschafft werden. Was heißt das übersetzt? Sie wissen ja vielleicht, ein Arbeitsverhältnis kann ich grundsätzlich nur dann befristen, wenn ich einen sachlichen Grund habe, weil ich natürlich durch das Befristungsrecht, ich sag mal, die engen Zügeln des Kündigungsschutzrechts so umgehen
Klassiker
kann.
Klassiker Elternzeitvertretung.
Genau, genau. Das wäre jetzt im Endeffekt ein Befristungsgrund, genau. Den brauche ich grundsätzlich, Ausnahme. Ich brauche dann keinen Befristungsgrund, wenn ich eine echte Neuanstellung habe. Wenn ich nämlich, wenn noch nicht mit dem entsprechenden neuen Arbeitnehmer zuvor ein Arbeitsverhältnis bestanden hat. So, und jetzt habe ich hier den Punkt, kommen wir jetzt nämlich gleich auf einen der nächsten Folien auch noch dazu. Stellen Sie sich vor, bei Ihnen geht jemand in Rente, der ist 2 Monate daheim, so sind ja die Fälle. Und dann ruft er ein und sagt, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich würde gern wieder arbeiten. So, dann sagt man, ja, den können wir eigentlich gern auch nehmen, das sehe ich als sinnvoll an. Bloß dann ist natürlich aus Sicht des Arbeitgebers, will man dann meistens sagen, ich nehme dich gern, aber wenn ich ihn unbefristet nehme, habe ich das Problem im Endeffekt, ich muss ja irgendwann einen Schlusspunkt setzen. Mhm. Und der Schlusspunkt ist ja eigentlich schon erreicht, sage ich jetzt mal. Ist eine der nächsten Folien. Jetzt stelle ich den wieder ein. Und jetzt kann ich den aber eigentlich nicht befristen. Weil ich bräuchte jetzt einen Befristungsgrund. Und da tue ich mir schwer bei diesen typischen Rentnerbeschäftigungen.
Ja, habe
ich
in der Praxis kein sachlicher hab ich das Grund.
Genau. Und vielleicht auch für die Arbeitsverhältnisse während des Studiums auch total sinnvoll. Mhm. Weil ich natürlich, wenn ich den das erste Mal während den Semesterferien arbeiten lasse, dann kann ich den recht sicher eine sachgrundlose Befristung machen. Und wenn der Student wiederkommen will, dann kann ich den eigentlich nicht nochmal befristen.
Und was macht man da? Und
das war immer ein Anstellungshemmnis. Man kann den eigentlich nur einstellen, ja, und dann läuft typischerweise nochmal eine neue Probezeit und dann innerhalb von 6 Monaten kann ich ihn halt, sag mal, wenn es jetzt doch nicht passt, wenn er sich nicht als gut erweisen
soll. Aber da kommen wir ja nachher auch gleich noch hin, wenn wir bei dem Thema Aktivrente sind, dann ist das ja auch ein Thema.
Ja, genau, da ist es jetzt wichtig im Endeffekt, das im Hinterkopf mal behalten, ja.
Ja.
Ansonsten hier noch kurzer Aspekt, komme ich gerade dazu. Sie kennen es vielleicht auch, wenn Sie eine größere Firma sind, es ist ja auch Irrsinn, wie viele Betriebsbeauftragte es gibt. Ein Müllbeauftragten, was mit Emissionsschutzbeauftragten, also wenn man in einem gewissen Bereich tätig ist, es ist irre. Das soll mal eingeschränkt werden, wobei die Befreiungen eher nur für kleinere und mittlere Unternehmen sind. Und halt.
Was ist die Definition da, kleinere und mittlere?
Ja, das ist typischerweise, ich weiß jetzt nicht. Also okay. Das legen die ja auch, das ist ja auch immer so ein Punkt. Es gibt keine allgemeingültige, das ist ja immer ganz fies, auch bei den ganzen Gesetzen, sondern es kommt dann immer drauf an, muss ich in ein einzelnes Gesetz reingucken. Wie zum Beispiel den Anspruch auf Teilzeit ist, glaube ich, geknüpft an Arbeitgeber, die mehr als 15 Leute beschäftigen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Nageln Sie mich nicht drauf fest.
Ja.
Kündigungsschutz ist geknüpft bei 10. An 10.
Ja.
Es gibt ganz viele verschiedene, im Endeffekt.
Ach so, und auch die Beauftragten. Das sind auch verschiedene Beauftragten.
Ja, da gibt es ganz viele.
Unterschiedlicher Größe.
Genau, ja. Genau. Ist ja auch so beim Datenschutzbeauftragten, da sind ja auch, das kennt ihr, sind ja kleinere Unternehmen auch ausgenommen. Und da soll es eben Erleichterungen geben, Verschlankungen geben. Ansonsten, das. So,
Konjunktiv.
Genau. Ja, genau. Das andere, was noch groß in den Medien war, war ja Steuer. Da hieß es ja immer, Überstunden werden jetzt steuerfrei. Was Quatsch ist. Weil da gibt es einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied. Geplant ist eine Steuerfreiheit von Zuschlägen für Mehrarbeit, Überstunden. Also von Zuschlägen. Das heißt, im Endeffekt diese Regelung unter uns, die geht eigentlich, die wird einen extrem kleinen,
in Cent enden,
oder? Und extrem kleinen Anwendungsbereich nur haben.
Also wäre das, wenn ich sage, ich habe einen Stundenlohn von 15 Euro und wenn ich die Überstunden wären mit 16 vergütet,
genau.
Dann kriege ich nur den Euro.
Dann kriege ich nur diesen 1 Euro steuerfrei und jetzt kommt es eben, wir haben viele Arbeitgebermandanten und diejenigen, die jetzt nicht an einen Tarifvertrag gebunden sind, die keinen Tarifvertrag anwenden oder die AVR, also so, weil du kirchlich gesagt hast, die Arbeitsvertragsbedingungen, Regelungen im kirchlichen Bereich, wenn sowas nicht gibt, kenne ich, glaube ich, keinen Arbeitgeber, der freiwillig Zuschläge für Überstunden zahlt. Ja. Überstunden ist ja so ein Punkt, wo man immer strittig ist. Und selbst, also es gibt ja, wo sind Überstunden und Zuschläge geregelt? Ja, im Tarifvertrag und im AVR. Aber jetzt kommt's, da ist ja auch immer geregelt, dass ein Arbeitszeitkonto geführt wird. Und wenn ich das auf dem Arbeitszeitkonto gut schreibe,
Ist das ja
dann
kein Spaß?
finden, genau, dann finden diese Zuschlagsregelungen eigentlich nie Anwendung.
Also da
Das
tun mir die Leute leid,
heißt.
die Lohnprogramme schreiben,
Ja.
weil das nachher zu ermitteln, das wird
Und
lustig.
es wird ja noch besser. Was die planen, ist auch völliger Irrsinn, weil das sieht man ja, die Zuschläge sollen nur gelten, wenn man über die reguläre Vollarbeitszeit von 40 Stunden hinaus arbeitet. Nur dann soll man einen Zuschlag bekommen. Das schreit ja nach Teilzeitdiskriminierung. Da gibt es eigentlich auch schon Urteile vom Bundesarbeitsgericht zu entsprechenden Regelungen im Tarifvertrag, wo das als äußerst kritisch betrachtet wird.
Ja.
Und ich sage mal, Teilzeitdiskriminierung eigentlich damit einhergehend mittelbare Geschlechterdiskriminierung,
Ja.
weil Vereinbarkeit, Familie und Beruf, also wer sich das ausgedacht hat,
Ja.
ja, das ist wieder so Symbolpolitik, weil das geht, hört sich gut an,
Man denkt, ja, und das ist
kostet
aber,
nichts, es kostet nichts.
so wie das Negative war mit, wir sollen jetzt 60 Stunden
Ja.
arbeiten, kommt da positiv alle Überstunden steuerfrei und das ist aber
Also wenn ich
in
die
beiden
Überstunde, genau, und
Fällen
wichtig,
eine
auch
Ente.
zukünftig, wenn da irgendwas kommen sollte, wenn ich die Überstunde ganz normal auszahle, dann greift bei dieser Überstunde mit dem normalen Stundenlohn der Staat immer noch voll zu.
Ja,
Bloß wenn ich mich freiwillig dazu bereit erkläre, quasi, oder im Tarifvertrag steht es drin, ich kriege noch 25% Zeitzuschlag, dann ist dieser Zeitzuschlag, aber nur der Zuschlag an sich,
ja.
der ist steuerfrei. Das,
Also
ja.
ein zahnloser
Ja.
Tiger. Da ist die Frage noch gekommen, was ist denn mit den Zuschlägen an Feiertagen und
Ja,
Wochenenden?
das
Das
bleibt gleich.
bleibt.
Das bleibt,
Ja.
genau. Die zahlen, das gibt es ja teilweise. Ich habe mal Mandanten, die, was weiß ich, einen Pflegedienst betreiben, die zahlen freiwillig, auch aus Wettbewerbsgründen, die sind ja auf AVR, der Tarifvertrag gebunden, die zahlen Nacht-
Aber
und
die werden
Wochenendzuschlag.
versteuert?
Nee, die sind
Die
steuerfrei,
sind
unter
schon.
gewissen Grenzen.
Okay,
Genau.
also das
Das bleibt
bleibt
so.
so, wie es ist.
Genau. Und dann jetzt hier vor allem die Aktivrente, weil das ist ja auch brandheiß, wenn wir gleich sehen.
Ganz kurz, bevor
Ja.
du, hier kam jetzt noch mal, ab wann gilt die Steuerfreiheit? Ganz wichtig, das sind die arbeitsrechtlichen Aspekte, die im Koalitionsvertrag
Genau.
besprochen wurden. Wichtig ist, dass wir uns jetzt darauf vorbereiten und wissen, was kann kommen.
Oder auch schon mal eine Einordnung vornehmen, weil es ja auch viel, ich sag mal, sonst, wie die Pia gesagt hat, mit der Überstundensteuerfreiheit eine gewisse falsche Erwartungshaltung bei den Arbeitnehmern propagiert wird.
Genau,
Und
wenn
damit,
sie.
wenn man das eben dementsprechend einordnen kann und schon mal sagen kann, also nee.
Ja, aber wenn die Regierung morgen sagt, wir können uns jetzt gar nicht mehr leiden
Ja.
und wir lassen das sein, dann
Ja.
passiert gar
Ja,
nichts.
genau. Ansonsten, wo aber was passiert, oder was man wissen muss, das habe ich jetzt die letzten Tage mal gelesen. Eigentlich war geplant, hier die Steuerfreiheit von den Zuschlägen für Mehrarbeit und Überstunden und die Aktivrente, was das
Ganz
genau ist,
auch
das
großes
sollte
Thema.
man gleichzeitig als erstes machen. Es war geplant, dass beides zum 01.01.2026 in Kraft tritt. Jetzt ist es aber so, sieht man auf der nächsten Folie, es gibt jetzt einen Gesetzesentwurf für die Aktivrente. Also
Also
der
das ist schon kurz vorm.
Ja, das ist kurz vorm Dings. Da hat vor 2 Tagen die Bundesregierung jetzt den Gesetzesentwurf, sag mal, veröffentlicht. Den muss der Bundestag noch beschließen. Ich denke, da sind jetzt keine großen Änderungen, weil man ja die Mehrheit hat. Aber wie gesagt, aus diesem Gesetzespaket ist jetzt auf einmal die Steuerfreiheit für Zuschläge rausgefallen. Also das ist im Endeffekt, da sind wir noch Stand Koalitionsvertrag. Also bei den ganzen Punkten,
Das
wo ich
hat
gerade,
noch keinen Einzug
genau, wo ich
gehalten.
gerade vorgestellt habe. Also da sind wir noch Koalitionsvertrag. Bei Aktivrente geht es jetzt schon mal weiter. Also da ist der erste Punkt, der sozusagen
Ja.
umgesetzt wird.
Meinst
Und
du, wird das noch in diesem Jahr beschlossen?
das, ja, soll
Ja.
zum 01.01.2026 in Kraft treten. Das ist der Plan. Und was ist diese Aktivrente? Die soll eben das freiwillige Arbeiten, sagt man hier, für Rentner im Alter attraktiv machen. Und wie wird das gemacht? Die können eben zukünftig oder sollen zukünftig bis zu 2.000 € pro Monat steuerfrei dazu verdienen. Und hier schon mal eine wichtige Unterscheidung. Diese Aktivrente ist ein, jetzt wird es ein bisschen juristisch, ein Steuerfreibetrag von 2.000 €. Das heißt, wenn ich diese 2.000 € überschreite, bleibt es dabei, dass quasi die 2.000 € steuerfrei bleiben und nur der überschießende Anteil Steuern zu zahlen ist. Also für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, das ist also keine steuerfreie Grenze beim Freibetrag. Das heißt, beim Überschreiten der Grenze wird jetzt nicht der komplette Gehaltsbetrag steuerpflichtig, sondern nur der überschießende
Ja, das
Betrag.
kennt man ja manche, wenn man jetzt keine Fahrtkosten bezahlt oder so, könnte man sich ja einen steuerfreien Betrag für die
Ja,
Fahrtkosten eintragen und so wird
ja,
das
ja.
halt. Da steht für alle im Rentenalter, wir zählen da auch Frührentner dazu?
Ja, da kommen wir gleich.
Ja, okay.
Gute Frage.
Ja.
Ganz spannende Frage, weil da kommt es nämlich jetzt genau auf die Einzelheiten drauf an. Erstmal wichtig.
Aber jetzt kommt auch noch, ist
Ja,
nicht brutto für netto
genau.
100%.
Es ist jetzt nicht brutto für netto, weil das hat man jetzt in diesem Gesetzesentwurf, sieht man das jetzt eben. Das heißt, auf diesen Lohn müssen aber jetzt muss keine Lohnsteuer abgeführt werden. Also steuerfrei
Steuerfrei.
kommen nicht. Aber Kranken- und Pflegebeiträge, Pflegeversicherungsbeiträge muss man zahlen. Kranken- und Pflegeversicherung muss man weiterhin zahlen, aber keine Arbeitslosen- und Rentenbeiträge. Das steht hier bei 2000 Euro brutto wären also rund
220.
2020 Kranken- und Pflegekassenbeiträge fällig. Und das ist natürlich mal wieder anders. Da kommt wieder Vater Staat beim Arbeitgeber. Sie wissen ja, Sie müssen ja auch Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zahlen. Die müssen auch in alle Sozialkassen einzahlen.
Also da, der Arbeitgeber hat keinen Nutzen.
Ja, ich kann nutzen.
Für den ist
Nee.
jetzt der Beschäftigte nicht günstiger als ein anderer.
Das ist eigentlich,
Ja.
wie gesagt,
Und
und?
ich denke, man muss halt auch, wenn man so Fälle hat und drüber nachdenkt, hier nächstes Jahr gehst du in
Ja.
Rente, willst noch uns erhalten bleiben, weil eben die 2000 Euro nicht nachher auf dem Konto landen, sondern 2000 minus 220 jetzt mal als
Was sind's?
Pauschalbetrag.
1780, ja,
Ja.
genau. Und jetzt, was eben wichtig ist, es gibt, ich habe es mal so in Anführungszeichen gesetzt, es gibt ein Mindestalter für die Aktivrente. Wer nämlich diese Aktivrente nutzen möchte, der muss die
Ah,
Regelaltersgrenze
okay. Da,
erreicht haben. Also es gibt ja verschiedene Rentenarten, insbesondere wenn man schwerbehindert ist, kann man eine Schwerbehindertenrente schon wesentlich früher in Anspruch nehmen. Und dann gibt es noch Rente wegen langjähriger Beschäftigung oder besonders langjähriger Beschäftigung, die ich ab 64, 65 schon in Anspruch nehmen kann. Für diese früheren Rentenarten greift das eben nicht, sondern diese Aktivrente, die greift erst dann, wenn ich über die Regelaltersgrenze hinaus weiterarbeite. Also erst ab diesem Zeitpunkt gilt es. Deswegen, und bitte, diese Begünstigung, habe ich hier hingeschrieben, die erfolgt unabhängig davon, ob eine Rente bezogen wird oder der Rentenbezug gegebenenfalls aufgeschoben wird. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ich kriege nur dann eine Rente, ist ja klar, wenn ich sie beantrage. Also ich kann über die Regelaltersgrenze hinaus weiterarbeiten, beantrage meine Rente nicht und dann hätte muss jeder für sich selbst ausrechnen, weil pro Monat, wo ich weiterarbeite, über die Regelaltersgrenze hinaus, bekomme ich 0,3%, glaube ich, wird meine Rente erhöht.
Ja, muss
Das
man durchrechnen.
muss jeder für sich durchrechnen. Deswegen habe ich hier überall auf der Folie auch das Wort Rentner in Anführungszeichen gemacht, weil es nicht zwingend daran hängt, dass man Rente bezieht. Und Rentner eigentlich heißt Regelaltersrentenrentner.
Ja,
Sozusagen, so muss man sich vorstellen.
schönes deutsches
Ja,
Wort.
es gibt aber, was es nicht gibt, es gibt keine Altershöchstgrenze. Also wie gesagt, wenn der dann mal da ist, also wie gesagt,
Dann ist
kein.
ja auch, zählt er als ganz normaler Mitarbeiter, hat auch alle Rechte
Ja,
und Pflichten, Kündigungsschutz und so weiter. Es kam noch eine wichtige Frage. Was ist denn mit Rentnern, die gar nicht in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt haben, die privat versichert sind, aber das dürfte davon unbe.
das dürfte davon unberührt sein, ja.
Weil das
Müsste
ja ein
man,
Steuer. Ach so, ob die dann in die Sozialversicherung einzahlen.
Ach so, ja, die haben ja die müssen ja selber ihre Krankenkasse weiterzahlen. Die haben ja
Ja.
sowieso das Problem.
Ja.
Ansonsten die Steuerfreiheit gilt für alle. Also wie gesagt, die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, ja, müssen auch die Privatversicherten weiterzahlen. Also das ist
Aber
klar.
den Anspruch auf die Steuerfreiheit haben die,
Ja,
das
wer die
dann,
übrigens nicht
ja.
hat, deswegen wird auch schon wieder gesagt, das ist doch höchst ungerecht und steht so wieder zu erwarten, dass gegen dieses Gesetz vorgegangen wird, weil es ja auch stimmt, für alle Selbstständigen. Greift das nicht. Und
Ja.
für die Beamten auch nicht.
Ja.
Also vor allem, wenn ich jetzt den Solo-Selbstständigen, ich hab einen Hausmeister, der angestellt ist beim Hausmeisterdienst, der kann
Ja.
2000 Euro verdienen, wenn er das selber als Solo-Selbstständiger hat, macht, weil er sein, weil er Dings,
Da ist egal, wie alt er
oder er
ist.
ist Inhaber, er
Ja.
arbeitet in seinem
Ja.
Hausmeisterdienst noch mit, der kriegt es nicht. Also
Ja, das ist immer mit die werden wieder tausend Ausnahmen gemacht.
das ist irre.
Ja,
Genau.
da war jetzt noch die Frage, bekommen wir die Unterlagen? Das hatte
Ja.
ich anfangs nicht gesagt. Ihr bekommt alle Folien und da ist sogar noch jede Menge
Ja,
Bonusmaterial
genau.
dabei über das hinaus,
Viel
was wir
mehr.
jetzt heute zeitlich schaffen. Und Da war eben noch die Frage, vielleicht müssen wir es noch mal deutlicher beantworten. Was ist mit dem Kündigungsschutz bei Rentnern in der Aktivrente? Habe ich es richtig verstanden? Die unterliegen genauso dem Kündigungsschutz wie allen anderen, wie alle anderen, und ich darf das nicht befristen, weil derjenige vor.
Aktuell, ja, da aktuell. Kommen wir jetzt. Genau, das ist eigentlich die perfekte Überleitung, deswegen perfekter Sidekick. Wir wissen ja, das hatte ich schon in einer der letzten Termine beim Update Arbeitsrecht schon mal thematisiert, aber das ist aktuell auch bei mir in der Beratung so aktuell, deswegen habe ich es auch hier aufgenommen und jetzt war es auch mit der Aktivrente
als auch Bezugspunkt. In Zeiten von Arbeitskräfte, Fachkräftemangel und wo oft ja auch so ein ganz viel Wissen verloren geht, weil man weiß zwar, wann die Leute in Rente gehen, aber dann ist es doch ganz plötzlich und man denkt, wie du vorhin so schön gesagt hast, ach, eigentlich wäre es doch gut, wenn wir die Kompetenz noch ein bisschen im Haus halten können.
Und jetzt ist es eben so, man muss sich eins klar machen, das Arbeitsverhältnis an sich ist im Grundsatz eigentlich auf Ewigkeit geschlossen. Oder? Das heißt Ewigkeit halt bis zum Tag des Ablebens des Arbeitnehmers. Also es gibt keine gesetzliche Regelung, wo drin steht, dass das Arbeitsverhältnis automatisch endet mit dem Tag, wo jemand Rente bezieht oder das Rentenalter erreicht.
Also nicht einfach denken, aha, der geht am 31.10. in Rente, am 1.11. sehe ich den nicht mehr. Wenn das nicht besprochen ist, steht er am 1.11. wieder auf der Matte.
Ja, genau. Und also ich brauche im Arbeitsvertrag, aber die meisten Arbeitsverträge, auch wenn sie sich die aus dem Internet geholt haben, also so eine Klausel ist eigentlich meist enthalten. Also es gibt eine Klausel dann eigentlich immer, wonach eben das Arbeitsverhältnis automatisch endet mit dem Erreichen des Alters für die Regelaltersrente. Die Klausel gibt's. Bitte aber, und die Fälle habe ich in jüngerer Vergangenheit so viel, die Arbeitnehmer sind nicht verpflichtet, den Arbeitgeber auf diesen Zeitpunkt hinzuweisen. Das heißt,
wenn es im Vertrag steht, wovon wir ausgehen.
Ja, wenn es im Vertrag steht. Und ich hatte jetzt ganz oft in der Vergangenheit, das steht im Vertrag und der Arbeitgeber weiß ja nicht genau, wann das Renten, also wann die Regelaltersrentengrenze erreicht
Weil
wird.
Weil das vom Geburtsjahr und so.
Genau, wir kommen gleich dazu. Und der Fall ist dann so, dass derjenige dann einfach dem Arbeitgeber nichts sagt und weiterarbeitet. Er bezieht die Regelaltersrente aktuell schon so. So sind die Fälle. Und die werden sich natürlich zukünftig noch mehr rennen mit der Aktivrente. Sie arbeiten, wird nahezu in meinen Augen vielleicht ganz, ganz viele probieren. Ich versuche einfach mal weiterzuarbeiten.
Ich komme einfach.
Ja, ich komme einfach, weil in dem Augenblick, wo ich ab dem Zeitpunkt, wo ich Regelaltersrente bekomme und ich arbeite weiter und mein Arbeitgeber schickt mich nicht nach Hause, bekomme ich ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Das heißt, das Arbeitsverhältnis gilt dann bis zu meinem Tod. Und jetzt andersrum ausgedrückt, der Arbeitgeber hat mich dann so lange an der Backe und vor allem besteht, mal ganz wichtig, das Arbeitsverhältnis besteht ja dann unverändert fort.
Ja.
Und der Arbeitnehmer ist ja dann typischerweise, wenn der Rentenalter hat, hat er ja eine Betriebszugehörigkeit oft von, was weiß ich, über 15 Jahren. Also wir reden dann allein von...
Teilweise, also bei uns hier im ländlichen Raum, da sind immer in der Zeitung 40 Jahre Jubiläum oder so.
Und dann rede ich ja über einen Punkt, allein die Kündigungsfrist sind dann 6 Monate zum Monatsende. Und deswegen im Endeffekt jetzt folgendes gucken, da habe ich unten einen Praxistipp hingemacht. Einfach mal bei Google eingeben, Rentenbeginnrechner, dann kommen Sie auf die Seite von der Deutschen Rentenversicherung und das Geburtsdatum jedes Arbeitnehmers haben Sie, das müssen Sie nur da eingeben, da müssen Sie, und dann können Sie auf quasi auf OK drücken und dann wird Ihnen immer rausgeworfen, auf das richtig und das passt immer, das Alter. Und das sollte man intern irgendwie vermerken, weil diesen Punkt, da muss ich vorher tätig werden. Also, weil dann gibt es nämlich jetzt, kommen wir gerade dazu, entweder die Leute nach Hause schicken oder... Nächste Folie, wenn ich die weiter beschäftigen will, dann muss ich gucken, wie ich das mache.
Nett. Genau. Einfach so. Bevor wir da starten, hier war noch die Frage, wir hatten vorhin das mit dem Privatversicherten. Ja. Der hat der weiterhin Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss zur PKV, wenn der einfach weiterkommt? Ja,
ja, ja klar.
Genau. Wenn ich einen neuen Vertrag machen würde, dann kann ich es ja neu regeln.
Na, wobei, den müsste ich wahrscheinlich weiterhin. Ja, wobei, beim Privatversicherten könnte ich es auch ausschließen. Ja,
ja, ja. Ja. Also, wenn es ein neuer Vertrag ist, dann wäre es neu. Wenn ich das verpasse und derjenige einfach weiterkommt, dann zählt ja der
alte
Vertrag.
Dann gilt der alte Vertrag und dann muss ich weiterhin zahlen.
Darf ich die Regelarbeitszeitgrenze bei den Mitarbeitern abfragen? Da bist du schon,
ja, der Praxis. Ich musste quasi den abfragen oder ich kann sie eigentlich überprüfen, weil ich mir einfach bei den Leuten jetzt, wo ich weiß, die sind in einem gewissen Alter. Die gucke ich mir über das Datum raus und werfe sie auf der deutschen Rentenversicherung in die entsprechende Maske ein und dann kriege ich die Lösung. Ja. Und dann muss ich davor halt gucken. Also nochmal, ich sage das dem Mandanten auch immer. Dann muss ich die Entscheidung treffen. Im Endeffekt bin ich jetzt in Anführungszeichen froh, wenn jetzt mal ein Ende da ist.
Ja.
Oder wäre es eigentlich gut, wenn derjenige weiterarbeitet.
Ja.
Und wenn er weiterarbeiten soll, dann kommen wir jetzt hier hin. Also dann Bitte nicht machen, einfach so weiterarbeiten lassen, weil wenn ich nichts mache und lassen einfach weiterarbeiten, dann
Bleibt der
wird das
Vertrag.
bisherige Arbeitsverhältnis in seiner bisherigen Form weitergeführt mit der bisherigen Betriebszugehörigkeit und mit dem bisherigen Kündigungsschutz. Das heißt, wenn ich den kündigen will, dann, wie gesagt, allein die lange Kündigungsfrist
Die Betriebszugehörigkeit.
plus genau, wenn der sich dagegen wehren sollte, ist es natürlich auch schwer, irgendwie einen Kündigungsgrund zu finden, weil man es mal auch noch wissen muss, wenn ich jetzt irgendwie sowas versuche, irgendwelche Argumente zu finden, die mit dem Alter im Zusammenhang stehen. Ja,
Oh.
oh, genau, AGG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Also da gibt es theoretisch Möglichkeiten, ja. Weil der Aspekt, dass der zum Beispiel schon eine Rente bekommt, das wird dann in gewisser Weise wieder zu seinen Lasten berücksichtigt. Bloß auf dieses Glatteis würde ich mich beim besten Willen nicht begeben. Weil ich nämlich eine Lösung, da habe ich jetzt nämlich mal eine Lösung. Und die Lösung ist eben, wenn ich denjenigen weiterarbeiten will, gibt es eine Regelung im Gesetz. Das ist der Paragraph 41 Absatz 1 Satz 3 SGB 6, wieder komplett versteckt, findet kein Mensch. Und da steht eben drin, sieht eine Vereinbarung die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Erreichen der Regelaltersrente vor. Da ist jetzt von einem anderen Mandanten im Endeffekt, also wie gesagt, bei Ihnen wäre das dann die entsprechende Vorschrift im Arbeitsvertrag, wo eben drin steht, das Arbeitsverhältnis endet automatisch mit einem Erreichen der Regelaltersgrenze. Wenn Sie so eine Vereinbarung haben, dann können die Arbeitsvertragsparteien und jetzt eben durch Vereinbarung während des Arbeitsverhältnisses den Beendigungszeitpunkt, und jetzt steht sogar drin, klargestellt, gegebenenfalls auch mehrfach hinausschieben. Das heißt, ich kann einfach sozusagen die Befristung auf die Regelaltersgrenze kann ich einfach verlängern,
Ach so,
weil
wenn
ich
jemand sagt, ach so, 1,5 Jahre, das kann ich mir noch vorstellen
vorstellen
oder bis Ende des
und
Jahres.
dann habe ich eben immer noch das Gute im
Oh, das
Endeffekt.
ist sehr wertvoll.
Genau, weil es nämlich sehr wertvoll ist, weil nochmal bei der Befristung, also hier bei der Regelaltersgrenze ist ja eine Befristung, endet das Arbeitsverhältnis automatisch und ich brauche zum Beispiel, ich muss keine Kündigung aussprechen. Somit gilt der ganze Kündigungsschutz nicht. Selbst wenn derjenige schwerbehindert zum Beispiel ist, also brauche ich keine Genehmigung des Integrationsamts vorher.
Ja. Da steht
Ja.
jetzt vor Erreichen der
Ja.
Regelaltersgrenze am Tag vorher, gibt es da eine Frist,
Nee,
oder?
ich muss es halt vorher machen, weil in
Okay.
dem Augenblick, wo ich den ja weiter beschäftige, entsteht schon dieses unbefristete Arbeitsverhältnis wieder. Und das Problem ist, jetzt bitte dabei einen Aspekt machen, da muss es leider nahtlos fortgeführt werden. Das ist nämlich der Punkt, wo ich nämlich vorhin mit dem
Gut, weil es
Koalitionsvertrag,
schiebt sich ja einfach nach
das schiebt
vorne.
sich einfach raus. Welchen Fall ich damit nicht einfangen kann, ist der Punkt, jemand erreicht das Regelaltersgrenze und geht jetzt ja mal 2, 3 Monate nach Hause und merkt, das ist doch nichts für mich und ich will wieder arbeiten. Da ist der
Da ist
Problem.
zu spät.
Genau. Aber da ist jetzt die aktuelle Rechtslage. Wenn ich den einstellen will, kann ich den, bräuchte ich einen Befristungsgrund. Und das soll eben geändert werden, damit man das mal einordnen kann. Und dann wieder hier, ja, sonst wären wir Juristen nicht so beliebt, in Anführungszeichen. Ein kurzer Hinweis, weil manchmal langt man sich an den Kopf. Folgender Punkt. Wenn Sie den Wortlaut angucken, es muss durch eine Vereinbarung hinausgeschoben werden. Also wie gesagt, Hinausschiebensvereinbarung vor Erreichen der Regelaltersgrenze und schriftlich. Schriftlich heißt ein Stück Papier, wo unterschrieben wird. Und das bitte von beiden Parteien vor Erreichen der Regelaltersgrenze. Und jetzt ist aber der
Keine
Punkt,
E-Mail.
genau, und jetzt ist der Punkt, der eigentlich sehr, sehr oft und regelmäßig auftritt, ist, dass die zukünftigen Rentner auf jeden Fall Lust haben, weiterzuarbeiten, keine 40 Stunden mehr, sondern die wollen halt dementsprechend, was weiß ich, 20 Stunden machen, vielleicht 10 oder 30, halt insbesondere die Arbeitszeit verringern wollen. Vielleicht wollen sie auch auf eine weniger verantwortungsvolle Stelle, nicht mehr Teamleiter sein, sondern ich mache sozusagen
Projektarbeiten.
G1 weiter zurück, genau. Also es besteht eigentlich immer die Notwendigkeit, oft die Arbeitsbedingungen zu ändern. Und jetzt muss man Folgendes sehen, dass vom BAG noch nicht entschieden wurde. Die hatte bisher immer die Frage offen gelassen, ob ich in dieser Hinausschiebensvereinbarung, auch so ein deutsches, schönes Juristenwort, ob ich im Rahmen dessen gleichzeitig die Arbeitsbedingungen mit ändern darf. Das haben die bisher offen gelassen, weil
Das wäre ja dann eine
das
Änderungskündigung.
wäre, weil dann wäre es eigentlich kein bloßes Hinausschieben des Beendigungszeitpunkts, sondern dann wäre es eine Änderung des Arbeitsvertragsinhalts. Genau das ist das Argument der Gegenseite. Die anderen sagen, ja, das ist ja bloß, also wie gesagt, die Notwendigkeit besteht. Und jetzt, wie kann ich das lösen?
Ja.
Bitte, also wie gesagt, die zeitliche Trennung. Es ist, eigentlich ist es unter uns ein bisschen affig, aber ja, Dann mache ich
Wie sieht das ganz praktisch
ja, in
aus?
einer Woche mache ich die Hinausschiebensvereinbarung und die Woche später mache ich den Änderungsvertrag. Das ist im
Okay.
Endeffekt halt nicht dasselbe. Ich nehme
Aber
es
das sind eben
insbesondere
die,
nicht in eine Urkunde auf. Ich
das
brauche
sind aber
zwei
diese kleinen
Urkunden.
Nuancen, die nachher dann
Ja, genau.
große Wirkung haben. Also
Genau.
zeitliche Trennung von Hinausschiebungsvereinbarung und dem Änderungsvertrag,
Genau. Und
vielleicht
zwei Dokumente.
zwei Dokumente in 2 Wochen oder so.
Ja,
Ja.
also das ist die Notwendigkeit letztlich, ja.
Ja,
Also.
nicht am gleichen Tag mit der gleichen
Genau.
Tinte.
Also das
Ja.
ist halt immer, wir Anwälte gehen immer vom schlimmsten Fall aus, weil, und das ist ja immer so, die landen ja bei uns immer auf dem Tisch,
Ja,
ja.
aber
Wo
das
man
ist
sich dann
auch.
verkracht im Endeffekt und dann, ja, das ist ja immer der Punkt. Wir
Genau.
hoffen ja, dass es nie dazu kommt. Ja.
Aber da ist deine Erfahrung
Ja.
anders.
Ja.
Genau.
Genau.
Bevor wir zu dem Thema dann
Ja.
künstliche Intelligenz, was ja auch
Ja.
nochmal super spannend ist, kommen, was ist bei Erreichen der Beschäftigungsjahre? Die Beschäftigungsjahre sind ja davon unabhängig.
Nö,
Also wenn
kenne ich
jemand,
jetzt nicht.
es war ja so, dass diese Aktivrente sowieso nur geht,
Ja,
wenn die
nochmal.
reguläre Renteneintrittsalter erreicht
Ich
ist.
wollte gerade sagen,
Wenn der
nochmal
jetzt schon
sagen.
50 Jahre gearbeitet hat oder nur 20,
Das
spielt
ist
keine
damit
Rolle.
gemeint. Wenn ich ja jetzt, wie viel sind es, 45 Beitragsjahre habe, dann kann ich auch jetzt schon in Rente gehen. Und bitte, diese ganzen Bedingungen, die Sie im Arbeitsvertrag haben, die greifen in dem Fall nicht. Also der bezieht Rente, arbeitet weiter, weil es auch zu keiner automatischen Beendigung kommt. Weil ich kann es gar nicht auf den Zeitpunkt befristen. Ich kann es nur befristen auf den Zeitpunkt des Erreichen der Regelaltersrente.
Ja.
Auf den früheren Zeitpunkt kann ich es nur machen, wenn es quasi 2 Jahre vorher, in einem Zeitraum 2 Jahre vorher gemacht wird. Also für den Fall bitte greift das nicht. Ich habe das ganz oft auch mit Mandanten, dass sie sagen, ey, der bezieht doch jetzt Rente, dann greift doch diese Klausel. Nee, da kommst du wieder auf die Besonderheiten an. Ich gehe mal gerade einmal zurück. Die Klausel heißen halt immer, das Erreichen des Alters für die Regelaltersrenten. Da muss man die verschiedenen Rentenarten auseinanderhalten. Und Grund dafür, dass wir übrigens dafür reden, ist ja indirekt Corona-Pandemie, weil im Rahmen dessen halt die ganzen Zuverdienstgrenzen abgeschafft wurden für die verschiedenen Rentenarten. Und dann bitte aber jetzt beachten, den Fall hatte ich nämlich auch jüngst, wenn Sie einen Beschäftigten haben, der jetzt schon Beitragsjahre, Stichwort eine Rente wegen besonders langjähriger Beschäftigung hat, dann steht bei dem ja trotzdem noch im Arbeitsvertrag drin, dass das Arbeitsverhältnis automatisch endet mit dem Erreichen der
Ja,
Regelaltersrente. Das heißt,
das sind zwei Paar Schuhe.
wenn Sie mit dem jetzt nicht mehr weiter zusammenarbeiten wollen, dann können Sie sich immer noch auf diese Klausel berufen, aber die greift halt erst bei 66 plus, wie im aktuell,
Ja,
plus 8 Monaten. Also
ja.
6 Jahre, ja.
Also ich glaube, wer jetzt da so ein paar Fälle vielleicht sieht oder sagt, also da muss ich noch mal auch mit
Ja.
meiner speziellen Unternehmensstruktur dran gehen. Man kann sich ja an den Dominik wenden, auch bevor das Kind in den Brunnen gefallen
Ja.
ist, und sagen, sind die Arbeitsverträge passend? Gibt es hier eine Möglichkeit, wie ich vorgehen kann? Wie sieht so ein Änderungsvertrag aus, wenn ich in einer Woche
Ja.
das hinaufschieben und in der nächsten die Änderung machen will? Also nicht erst, wenn es zum Streit kommt, sondern im besten Falle davor. Ich glaube, das macht
Ja.
ja auch immer
Ich
Spaß,
habe
die
jüngste,
Beratung
ja.
in dem
Nur, ich habe
Bereich.
jüngst erst einen Fall gehabt mit, ich glaube, einer 69-jährigen Pflegefachkraft im Endeffekt,
Oh.
wo man dann gesagt hat, das geht auch wirklich nicht mehr. Aber dann ist auch wieder das Problem. Also sehr glatteismäßig, weil man dann ja sagen muss, im Endeffekt,
Ruckzuck bisschen der Altersdiskriminierung.
ja, und das hat dann im Endeffekt, ich glaube, wir haben, wenn ich mich recht erinnere, knapp 12.000 Euro Abfindung, damit dieser Fall dann beendet ist.
Ja.
Weil die Dame einfach das nicht eingesehen hat und gesagt hat, ich arbeite weiter. Die ist
Und
natürlich dann durch ihr überdurchschnittliche, kommen dann später dazu, Krankheitszeiten aufgefallen. So ist ja dann im Endeffekt der Fall.
ja.
Und da war eben der Punkt weitergearbeitet, ja, und dann auch die lange Kündigungsfrist. Also von
Ja.
daher, da muss man wirklich Acht geben.
Du
Ja.
hattest ja den Praxistipp gegeben, dass man das Regelrentenalter
Ja.
nachgucken
Ja.
kann. War da ein Link dabei
Nee,
und die.
einfach bei Google eingeben.
Okay.
Rentenbeginnrechner. Na,
Okay, Rentenbeginnrechner.
das erste Ergebnis ist von der Deutschen Rentenversicherung.
Okay, und
Ja.
dann war noch die Frage, ob eine Person mit einer behinderten Person, also mit einer
Ja.
Person mit dem Grad der Behinderung, kann man das damit angeben mit
Ja,
Behinderung?
ja, ja.
Ah,
Dann
okay.
weiß ich es auch. Aber nochmal, mir bringt es ja nichts. Weil auch wenn die vorher Rente bezieht, kann die im Endeffekt.
Nee, vorher googeln am besten,
Ja,
bevor ihr mal den Rentenbeginn.
aber das jetzt nochmal, wenn ich eben weiß, ich habe einen Schwerbehinderten, also jemanden GdB von 50, habe ich
Ja.
bei mir in der Belegschaft. Und ich google jetzt, dass der ja schon die Möglichkeit hat, weil die immer sehr früh greift. Die kann
Ja.
die Schwerbehinderte in Anspruch nehmen, selbst wenn
Nee,
sie
die
sie nicht in
Frage war, ob
Anspruch
die
nimmt. Ja.
Regelrente, ob die sich verändert, wenn jemand behindert
Nee,
ist. Ach
nee.
so,
Nee,
okay.
die ist immer gleich.
Ah,
Die ist
okay.
für jeden gleich.
Die ist für alle
Das
gleich,
ist die
die
Regel.
ist die Regel, ob mit oder
Genau.
ohne Behinderung, das
Genau.
war wichtig, da habe ich
Ja.
mich nicht
Ja.
gut ausgedrückt. Also eine behinderte Person erreicht das gleiche
Ja.
reguläre Renteneintrittsalter wie
Genau.
alle anderen
Genau. Das ist
auch.
für alle gleich. Ist
Und
immer
ob
abhängig
die,
vom Geburtsdatum.
ja,
Ja.
okay.
Ja, dann würde ich mal
So,
hier
dann
einen Cut
bevor wir,
machen.
genau, eine letzte Frage
Ja.
lasse ich noch zu,
Ja.
weil das auch spannend ist. Gilt das für zukünftige neue Arbeitsverträge oder kann ich das auch bei bestehenden Arbeitsverträgen anpassen?
Klar kann ich das bei bestehenden auch anpassen. Ja, wie gesagt, das ohne Probleme, ja.
Aber das wäre auch was, wo du dir das
Ja,
angucken kannst,
klar.
weil wenn man was ändern will, sollte man vielleicht in dem Zug über den ganzen Vertrag mal drüber gucken, weil das ist doch, also wenn ich sehe, so in den letzten Jahren, was wir alles angepasst haben,
Ja,
da,
leider.
wenn
Leider
man,
die Notwendigkeit da.
ja, ich meine,
Ja.
wenn das Schöne ist, wenn man langjährige Mitarbeiter hat und vielleicht vor 10 Jahren einen Vertrag gemacht hat, dann lohnt sich
Ja.
das. Ja, also kein Stichtag für eine rückwirkende Unwirksamkeit der Klausel.
Nee. Nee. Ach, da vielleicht noch ein wichtiger Hinweis für Sie. Also sage ich, gut, danke. Deswegen, Fragen sind immer perfekt.
Ja,
Also
ja.
löchern Sie mich mit den Fragen. Was in alten Verträgen ganz oft drinsteht, ist die Formulierung, dass das Arbeitsverhältnis automatisch endet
Erreichen des Eintrittsalters.
mit Erreichen, nee, mit 65.
Ah.
Weil doch ganz lang, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich bin noch nicht ganz so alt, aber ich kenne das aus älteren
65.
Verträgen, meistens steht 65 drin. Und da hat das BAG mal entschieden, Gott sei Dank, dass man sagen muss, ja, jetzt hat sich ja dieses ganze Rentenrecht geändert und ich lese jetzt 65 wie Erreichen der Regelaltersrente.
Okay,
Das war wirklich ein wichtiger
weil man das
Hinweis.
damals ja noch
Danke.
wissen
Ja,
konnte.
das muss ich mal in die
Ja.
Folien mit aufnehmen, weil ich in verschiedenen Zusammenhängen in Vorträge einbaue. Ganz wichtig. Also wie gesagt, wenn bei Ihnen 65 drin steht, ja, das steht insbesondere in älteren Verträgen drin, dann ist das kein Todesstoß für die Klausel, weil da kommt das BAG da in dem Punkt Gott sei Dank arbeitgeberfreundlich und sagt, ja, also wie gesagt, das konnte man ja damals nicht voraussehen, dass irgendwann mal die Leute länger als 65 arbeiten müssen.
Ja,
Ja,
okay.
gut. Dann.
Oh, jetzt kurz durchschnaufen. Künstliche Intelligenz.
Denn.
Was hat das mit Arbeitsrecht zu tun? Was hat es mit Recruiting zu tun? Auch ein Riesenthema, auch insbesondere mit dem AI-Akt, der da.
Genau, da sind wir in dem Bereich, Pia hat es gesagt, wir haben den AI-Act oder Deutsch halt die KI-Verordnung, die ist wieder europäischen Hintergrunds. Also jetzt reden wir über kein deutsches Gesetz, sondern über ein europäisches, ich sage es mal untechnisch ausgedrücktes Gesetz. Es ist eine Verordnung, genauso wie die DSGVO, die kennen Sie nämlich auch schon. Mindestens eine europäische Verordnung. Und die Besonderheit ist bei einer Verordnung, dass die unmittelbar und direkt in Deutschland gilt und quasi auch direkt Pflichten begründet. Das kennen Sie zu Genüge aus der DSGVO. Das ist der Unterschied zu Richtlinien, die kommen auch aus Brüssel von der Europäischen Union. Das sind aber quasi nur Vorgaben an die Mitgliedstaaten und die müssen dann Gesetze dazu erlassen.
Also alles, was wir jetzt hören und erfahren,
Gilt.
gilt
Ja,
bereits
beziehungsweise
seit
ja,
Februar,
genau,
oder?
die Verordnung ist seit 1.8.2024 in Kraft. Erste Vorschriften sind seit 2.2.25 in Anwendung, wird nur nicht viele betreffen, aber nächstes Jahr, eine der nächsten Folien auswendig, ich weiß, ich glaube August nächsten
Ja,
Jahres,
das geht ganz schnell.
kommen wir dann dahin, dass es, glaube ich, viele betrifft, weil nämlich, wie gesagt, manche vielleicht denken, ja, was betrifft es mich denn? Ja, aber die Einsatzmöglichkeiten sind halt sehr weitreichend und gerade im Personalbereich habe ich eben ja, viele Möglichkeiten, um quasi Prozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten, weil es kann eben in einer Vielzahl von Bereichen genutzt werden, zum Beispiel Personalbedarfsanalyse im Recruiting, bei der Auswahl, Vorauswahl, Bewertung von Bewerbungen. Sowie halt auch im Personalmanagement oder halt teilweise auch, ja, wenn es darum geht, Beförderungsentscheidungen zu treffen. Überall da kann ich ja, gibt es auch jetzt schon, wenn man das so sieht,
Als Anbieter.
Anbieter genau dieses Feld für sich entdeckt haben. Und was ich natürlich auch mache, das kennen Sie ja auch, dass ich eben große Datensätze innerhalb kürzester Zeit zusammenfassen kann. Oder, ja klar, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, hat auch eine arbeitsrechtliche Komponente, dass ja bei Ihnen entweder bewusst oder unbewusst wahrscheinlich schon viele Mitarbeiter ChatGPT
Ja, auch
oder
jetzt mit
Dings
Copilot
Prevent,
in
Copilot
Microsoft,
verwenden.
ja.
Genau, und da stellen sich natürlich viele Fragestellungen, weil da sind wir jetzt in keinen luftleeren, rechtsleeren Raum, weil jetzt gibt es
Ja.
eben diesen AI-Act. Und der hat jetzt wieder, kennt man aus vielen neueren Gesetzen, so einen risikobasierten Ansatz. Was heißt das auf gut Deutsch? Ja? Der Gesetzgeber hat sich eben da angeguckt, wo wird AI eingesetzt, die künstliche Intelligenz. Und da, wo die größten Risiken für den einzelnen Person besteht, da gehe ich am restriktivsten vor und stufe das dann gewissermaßen so ab. Das ist immer dieser risikobasierte Ansatz.
Ja? Ich würde gerne mal da eine kurze Abfrage zwischendrin machen. ChatGPT, Pro-Version oder Copilot, andere KI-Systeme, mal abgesehen davon von Incoveto, Stellenanzeigen-Generierung über KI, also andere Software-Module, habt ihr die im Einsatz? Wie geht ihr da in eurem Unternehmen mit um? Haben die Mitarbeiter freien Zugang zu Copilot oder ChatGPT? Wie habt ihr das geregelt? Also vielleicht mal kurz im Chat schreiben, alle dürfen mit KI alles machen oder es gibt eine Regelung. Der Chat wird ja nachher nicht in der Aufzeichnung drin sein. Also das bleibt alles hier unter uns. Gibt eine Regelung, keine Regelung, noch zögerlich nur Copilot, keine KI im Einsatz, keine Regelung. Haben klare Regelungen inklusive Handbuch. Hm. Es gibt eine Richtlinie, es gibt eine Regelung. Wir arbeiten an der Strategie. ChatGPT und Copilot mit Regelung. Klare Regelung, keine Verbindung mit Schulung. Regelung mit Verbindung mit Schulung. Okay, also es haben sich schon sehr viele Gedanken drüber gemacht.
Das ist eigentlich auch meine Erfahrung, dass man ganz oft hat keine Regelung. Und ich höre auch ganz oft von Arbeitgeberseite, also von Firmeninhaber so, ja, das wird ja bei uns eh nicht verwendet. Weil ja gerade kam kein Einsatz, das denkt man. Unter uns, ich war ja gestern auch in einer Schulung mit vielen Führungskräften, ja, und da kam dann auch so der Punkt, ja, dass sie sich mal E-Mails vorformulieren lassen oder dann irgendwelche, ist so ein Bereich, das war in der sozialen Wirtschaft, so Konzepte, die gegenüber Aufsichtsbehörden oder in Genehmigungsverfahren vorgelegt werden müssen, dass da gewissermaßen, das kenne ich ja auch in gewissem Maße, dass ich arbeite ja auch am Computer mit Word. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich was erstellen muss und ich habe ein weißes Stück Papier, sondern dass man da in dem Bereich halt schon mal guckt, dass man eine gewisse Vorlage
hat. Kompetenz, etwas zu verändern, ist die Veränderungskompetenz ist größer als die Erschaffungskompetenz. Und wenn ich einen Text habe.
Und da jetzt eben, und dann kam gestern auch so dann die Rückmeldung, ja, Abmahnungen habe ich da schon gemacht, wo ich dann auch gesagt habe, ja, Achtung, also wie gesagt, aktuell habe ich da noch keine große Angst, dass die Notwendigkeit von uns abgeschafft wird, weil ich probiere das natürlich auch hin und wieder aus. Und nicht mal so was Profanes wie eine wirksame Abmahnung bekommt die eigentlich gerade hin. Aber es ist ja eben hilfreich, weil ich den Rahmen habe ich. Und dann muss ich, wenn man sich auskennt, muss ich vielleicht nur mal hier und da zwei Sätze ändern und dann passt. Aber es sind halt, das ist eben die Besonderheit von Jura, das ist immer auf diese Kleinigkeit, auf die kommt es ja immer an.
Ja, das ist es eben der kommt Punkt. Immer drauf an, das ist ja auch die Standardantwort.
Ansonsten eben, ich kenne es auch aus meinem privaten Umfeld eben so, dass ganz viele sagen, also ja, also, unter uns, die im Homeoffice sind, haben gesagt, ich habe auf einmal viel mehr Zeit, weil ich lasse da manches machen. Also, und es gibt keine Regelung. Und dann machen es dann einfach. Und da kommen wir dann ganz am Schluss nochmal dazu. Es steht aber die Notwendigkeit. Es ist ja durchaus sinnvoll, dass das genutzt wird. Ich sollte nur aus Arbeitgebersicht Regelungen aufstellen. Da habe ich so einen gewissen Input dabei.
Also, ich fand hier ein, von einer Teilnehmerin ganz was Wichtiges. Ja, wir haben seit Monaten eine Policy und unbedingt muss KI genutzt werden, weil ich glaube, zu sagen, nee, das ist uns zu unsicher und das wollen wir nicht, das wird ein Riesenthema werden, weil wir sehen es hier in der Entwicklungsgeschwindigkeit, was da passiert. Wenn ich jetzt sage, nee, das machen wir nicht, das wird ganz schnell zum Wettbewerbsnachteil, wenn man KI nicht nutzt. Ja. Aber wie man es nutzen kann und auch...
Oder was man halt beachten sollte jetzt zukünftig, das wollen wir uns mal kurz
angucken. Weil dann auch, ob es eine Richtlinie oder eine Schulung geben muss, das beantwortest du?
Ja, also ja kann man sehr klar. Es kommt natürlich wieder Dokumentation, Schulung. Also das kommt ja bei allen neuen Gesetzen kommt immer mit dazu, Dokumentation. weil es immer heißt Bürokratieabbau. Aber überall muss ich dokumentieren und muss Prozesse installieren. Also das ist wirklich irre. Wir sehen es gleich. Hier nur ganz kurz Begriff des KI-Systems. Ich denke, also wie gesagt, entscheidend ist vielleicht hier der untere Punkt. Also ich falle in diesen AI-Act nicht rein bei einer bloßen einfachen Datenverarbeitung oder normale Software, sondern die muss eben, ich sag mal, unterstrichen, so anpassungsfähig sein, muss aus den erhaltenen Eingaben ableiten, wie Ausgaben erstellt werden. Also ohne menschliches Zutun agieren, dazu lernen gewissermaßen, ohne das, und passt sich fortwährend an. Also ja klar, mir geht es jetzt vor allem um dieses ChatGPT, Copilot, das ist Cloud. Ja das, was aktuell genutzt wird. Und dann gibt es aber auch schon andere Sachen, die in dem Bereich sind, wird aber eigentlich dementsprechend gekennzeichnet. Also wenn ich so ein KI-System benutze, ist dann der Punkt, warum falle ich als Arbeitgeber überhaupt rein? Also nach dieser KI-Verordnung ist in erster Linie eigentlich Adressat von dieser ganzen Vorschriften der Anbieter des KI-Systems. Das sind sie meist nicht als Arbeitgeber, weil Anbieter ist nur derjenige, der so ein KI-System entwickelt oder entwickeln lässt.
OpenAI.
Ja, um es unter eigenen Namen dann in den Verkehr zu bringen. Das gibt es zum Beispiel auch schon. Also hier von der größten juristischen Datenbank, das ist Beck Online. Wir haben mittlerweile, da gibt es auch so ein Beck AI-Möglichkeit. Ja. Die entwickeln das halt selber und die werden dann ein Anbieter. Das heißt, wenn ich natürlich, ich sag mal, in meine Software das irgendwie noch mit installiere, so einen kleinen Aspekt, muss ja nur eine Kleinigkeit sein, was KI-mäßig unterwegs ist, dann bin ich sogar noch Anbieter, dann muss ich noch tiefer in diese AI-Verordnung reintauchen. Ansonsten ist man eben Betreiber, weil gewissermaßen, wer ist Betreiber? Das ist derjenige, wer ein KI-System in eigener Verantwortung verwendet. Genau, es sei denn, dies erfolgt, wichtig, allein zu persönlichen, nicht beruflichen Tätigkeiten. Aber ich benutze es ja dann zu beruflichen Tätigkeiten. Also von daher falle ich da rein. Und was gilt jetzt aktuell? Aktuell, ich denke mal, das ist jetzt wenig Anwendungsbereich. Seit 2.2. gilt schon der Verbot, ein Verbot für AI-Systeme, die halt sehr, sehr hohes Risiko haben. Das sieht man auch jetzt hier. Beispielsweise Emotionserkennung am Arbeitsplatz, wie etwa Erfassung von Gefühlen von Bewerbern im Einstellungsprozess. Das ist verboten.
Aber möglich.
Ja, ist möglich, genau. Aber das ist verboten. Und was auch verboten ist bei Internal Investigatives, also bei Neudeutsch, und wenn ich unternehmensinterne Ermittlungen mache. Und wir machen ja auch so Schulungen juristisch. Da sind dann oft auch welche von Großkanzleien drin, die so amerikanischen Großkanzleien, die richtig so groß ermitteln in großen Fällen, wo auch in den Medien sind. Und die haben gesagt, die nutzen das da schon brutal. Mhm. Die haben natürlich diesen ganzen E-Mail-Verkehr von einer riesen Firma. Und da lassen die das dann quasi erstmal drüber laufen. Die nutzen es aber natürlich unterstützend. Was ich nämlich nicht machen kann, ist quasi das Risiko, dass irgendeine Person eine Straftat begeht, jetzt bitte kursiv, ausschließlich auf der Grundlage von Profiling oder Bewertung von persönlichen Merkmalen und Eigenschaften zu bewerten.
Also ich glaube, dieses ausschließlich ist generell jetzt ganz wichtig, wenn man da.
Genau, ich muss, kann man sich merken, muss eigentlich immer nochmal die menschliche Komponente zwischenschalten.
Mhm. Dann. Wenn wir uns das jetzt angucken, weil es gab ja Workday, ein amerikanischer Anbieter, da war die Schlagzeile Workday's Worst Days wie eine KI-Diskriminierungsklage die HR-Branche aufweckt, weil da war genau das Recruiting-Tool hat automatisch, ohne dass doch mal jemand drüber geguckt hat, Bewerber abgesagt. Und wenn man sich das mal anguckt, also das ist den Leuten dann auch aufgefallen, dass da nachts um 2 Uhr oder so eine Absage kam. Und um die Dimension mal zu sehen, es ist ein amerikanisches Beispiel, aber da wird die Technologie, war da eben eingesetzt. Da sind 22% aller Stellenausschreibungen in der US sind über Workday gelaufen. Und hochgerechnet sind das 266 Millionen gescreente Bewerbungen, die da drüber gelaufen sind. Und das war dann ein Problem für Workday. Ja,
also genau, weil hier, das ist nämlich dann, würde ich nämlich auch sagen, auch nach diesem AI-Act im europäischen Rechtsraum, wäre das jetzt ein AI-System mit hohem Risiko. Und ich glaube, das sind solche Punkte, ich habe es hier unten hingeschrieben, das wird eigentlich so ein Hauptanwendungsfall im arbeitsrechtlichen Kontext sein. Weil was sind jetzt solche Hochrisiko-KI-Systeme? Das sind solche KI-Systeme, die eben bestimmungsgemäß verwendet werden sollen für die Einstellung oder Auswahl von Personen. Insbesondere eben, hier sieht man, wenn man gezielte Stellenanzeigen schalten will oder Bewerbungen sichten will oder halt Bewerbungen bewerten will, Vorauswahlen treffen will, dann auch bei Entscheidungen jetzt, wenn es um irgendwelche Restrukturierung oder sowas geht, Entscheidungen, ja, wer wird denn gekündigt? Oder andersrum, wenn es darum geht, Beförderung, ja, dass die Entscheidung gemacht wird, wer soll denn aus Sicht der KI, wer ist am besten geeignet für diese neue Stelle?
Ich meine, du könntest ja technisch wäre das möglich, sämtliche Daten da reingeben und sagen, sag mir, wer die geringste Performance hat im Zusammenhang mit den ich am billigsten loswerden kann. Jetzt mal ganz losgelöst von, dass das natürlich moralisch verwerflich ist, aber ich könnte das auswerten lassen. Also technisch ist das
Und dann
möglich.
eben, wenn ich neue Aufgaben jetzt hätte, dass man wirklich sagt, ja, so öfter so, kennen Sie auch, kriege einen neuen Auftrag. Ja, welchen von meinen Mitarbeitern und vom Key Account Manager lasse ich jetzt darauf los, dass man da dann sagt, ja, ich lasse das von der KI bewerten. Und dann halt ganz klassisch klar für die Beobachtung und Bewertung der Leistung und des Verhaltens der Person. Dafür geht es natürlich auch. Es ist einfach nur, man guckt, wie wir ja oft haben, das haben wir ja jetzt schon, wenn es irgendwie darum geht, Arbeitszeitbetrug oder irgendwas klar zu machen oder wenn es um Bestechung oder so geht, ja, dann sitzt jetzt eine Person da und schaut sich den dienstlichen Outlook-Account an und braucht dafür 2 Wochen, um dann irgendwelche Sachen daraus zu filtern. Und so mache ich im Endeffekt
Screening
ein
fährt mit.
Screening. Also ich hatte wirklich mal den Fall, wo es um Bestechung ging, in ganz großem Umfang, wo auch so eine externe, interne Ermittlung mit drin war, also eine andere Firma. Und das war Wahnsinn. Also wie gesagt, was das für ein Aufwand war, was das auch damals gekostet hat. Jetzt wäre das ja mit der entsprechenden Software, mit dem
Ist der fünf
entsprechenden,
Minuten
wäre es
fertig?
5 Minuten fertig. Genau, das ist der Hauptanwendungsfall. Und wenn ich das verwende, das werden, glaube ich, zukünftig zahlreiche Leute verwenden, dann kommen eben zahlreiche Pflichten. Ich muss nämlich wieder eine individuelle Risikobewertung vornehmen. Ja, das heißt, ich muss auch ein Risikomanagement einrichten und fortwährend unterhalten. Das heißt, worin besteht dieses Risikomanagement im Wesentlichen? Ja, aus 2 Schritten. Einmal muss man halt die vorhersehbaren Risiken im Umgang mit diesen Hochrisiko-KI-Systemen ermitteln, analysieren und bewerten. Und dann geht es darum, um Risikomanagement zu machen, dass man eben geeignete Maßnahmen ergreift, um diese Risiken zu beseitigen bzw. zu minimieren. Dann muss ich dokumentieren wieder in technischer Hinsicht und ich muss auch Maßnahmen ergreifen in technischer, organisatorischer Hinsicht, dass die quasi auch ordnungsgemäß verwendet wird und nicht irgendwie ein Missbrauch stattfindet. Und jetzt vor allem, sehen wir jetzt hier, ich muss noch eine menschliche Aufsicht einrichten. Also wie gesagt, so, da habe ich einen neuen Beauftragten eigentlich, den KI-Beauftragten. Und halt, ich sag mal, wie ich vielleicht jetzt, muss man sich immer im Einzelfall angucken, inwieweit man vielleicht dann hier rauskommt aus diesem ganzen Pflichtenkatalog. Das war das, was die Pia gesagt hat. Wenn ich immer noch mal die letzte Entscheidung, man hat ja immer davor gesehen, Hochrisiko wird es dann, wenn die Entscheidung das
Ausschließlich.
ja ausschließlich getroffen wird. Also wenn ich nochmal da eine Komponente zwischenreinschalte, muss man sich natürlich immer den Einzelfall angucken, aber ist ja eigentlich durchaus auch sinnvoll. Vorauswahl und dann guckt sich die entsprechende zuständige Person das nochmal an. Dann habe ich nicht diese, dann kann ich, glaube ich, da mich vielleicht rausschiffen. Und ansonsten, klar, ich habe noch die Informationspflicht, dass ich eben ja den Betriebsrat oder auch die Beschäftigten informieren muss, wo ich das Ganze verwende. Ich muss wieder, habe ich auch immer, Transparenz schaffen. Dokumentieren, Transparenz, das ist ja das, was neue Gesetze
Ja,
enthalten.
also ich glaube, mit AI am Anfang war das ja so ein bisschen, ich lasse mir mal eine E-Mail vorschreiben oder so. Wir kommen da ja jetzt in ganz andere Dimensionen. Kleiner Spoiler, demnächst gibt es auch ein Webinar, weil wir da auch einen riesen Durchbruch haben bei uns im System. Da kann ich aber noch nicht zu viel verraten. Wer auf der Staffing Pro ist, Mittwoch ist da der Tag der Bekanntgabe. Aber was, glaube ich, wichtig ist, hier steht Einrichtung einer menschlichen Aufsicht, dass man wirklich jemanden hat, der in Sachen AI den Hut auf hat.
Und der muss halt auch wieder schulen, weil wir das
Genau,
hatten.
der muss
Genau.
aber verstehen, welche
Genau.
Programme sind im Einsatz, was machen die, wie arbeiten die untereinander, also wie sieht der ganze Tech-Stack in meinem Unternehmen aus? Weil das hatten wir hier beim Kunden, da jeder hat irgendeine Software gekauft, nachher laufen da 30 verschiedene Sachen. Also das ist, glaube ich, auch ein Berufsbild, was man so bisher, ja, es gab jemand in der IT, aber da muss jemand den Hut aufhaben und das Thema sich auf die Fahne schreiben. Von daher finde ich das aber auch sinnvoll, dass es da jemand gibt, in dessen Verantwortungsbereich das fällt.
Genau. Und dann nur noch auch außerhalb des Hochrisikobereichs, also wenn ich es schaffe, aus diesem Hochrisikobereich rauszubekommen, bin ich trotzdem im Bereich Transparenz, Dokumentation, Aufklärungspflichten, wenn eine Interaktion mit einer AI stattfindet. Ich muss auch künstlich generierte Inhalte, also Deepfakes insbesondere, muss ich ein AI-Label kennzeichnen. Ja, und ich muss, hier sieht man es auch nochmal, dass Arbeitgeber, die das ist auch wieder schön. Stichwort muss ich schulen. Ja, das immer die AI-Systeme betreiben oder anbieten, wo sie eben verwendet werden. Die müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter über ausreichendes Wissen verfügen. Stichwort also, wie gesagt, schulen.
Ja,
Ja.
bei künstlich generierten Inhalten vielleicht, wenn ich einen Text generieren lasse und da selbst noch mal drüber gucke und wenn ich nur aus dem Spiegelstrich, weil ich nicht
Ja.
will, dass es so nach AI aussieht, ein Komma mache, dann brauche ich das nicht
Ja,
labeln,
ja.
weil dann habe ich das ja praktisch selbst freigegeben. Bei dem Hochrisiko geht es immer darum, dass ausschließlich die KI
Ja,
handelt.
genau. Das ist der Punkt in dem Zusammenhang. Und dann jetzt vielleicht, das war nämlich jetzt, dann schließt sich die Klammer. Ich habe hier ja die erste Frage, was sind denn jetzt sozusagen die Rechten und Pflichten und was soll man eigentlich machen? Also Folgendes ist, Sie als Arbeitgeber haben ja das Weisungsrecht. Sie können also bestimmen, wer was wo und wie zu arbeiten hat, wie auch zu arbeiten hat. Das heißt, man kann auch einseitig anweisen, das kennen Sie ja, welche Arbeitsmittel zu verwenden sind. Die müssen Sie ja auch beschaffen. Also sind Sie auch befugt, entweder die Nutzung von AI zu erlauben, von Tools, von einzelnen, was weiß ich, Softwaren zu erlauben oder zu untersagen. Also wie gesagt, man kann Regeln aufstellen. Und ich glaube, unter uns, also in dem Augenblick, wo Sie Leute haben, die irgendwo, glaube ich, insbesondere im Homeoffice oder so arbeiten, ja, dann wird man das, oder es, so wie die Pia gesagt hat, komplett untersagen, ja,
Ist der falsche
das ist
Weg.
der falsche Weg wahrscheinlich, weil wenn, dann soll ich eben so eine, wurde ja auch schon mal genannt, so eine KI-Richtlinie aufstellen und da halt Regelungen aufstellen. Also hier ist immer so ein Punkt, ich habe das das letzte Mal, das auch vor kurzem jetzt das erste Mal gemacht und da ist so die Punkte, die man, wo man sich Gedanken drüber macht, dass man eben sagt, ja, welche Arbeitnehmergruppen dürfen das denn überhaupt verwenden? Dass man sagt, wo man dass man das eben klar abgrenzt. Ja, dann geht es darum, welcher Input ist erlaubt und welcher Output ist erlaubt. Und damit kann man wirklich gut arbeiten. Beim Input geht es vor allem darum, da eben ganz wichtig. Das ist ja das Allerwichtigste. Wenn ihr was da reinwerft, dann halt immer ohne Klarnamen im Endeffekt, weil sonst habe ich ein Riesenproblem.
Und es
Ja.
gibt überall diesen Schalter, Daten für zu Trainingszwecken
Ja.
verwenden. Bitte darauf achten, dass der ausgeschaltet ist, also dass die Daten nicht für Trainingszwecke
Und
verwendet
halt,
werden dürfen.
allerwichtigste ist, keine Namen da drin haben im Endeffekt. Oder grundsätzlich halt keine sensiblen Daten. Das war, wenn da irgendwelche Geschäftsgeheimnisse oder irgendwelche Zahlen sind, ja, Zahlen ist ja auch immer, haben auch eine Aussagekraft, egal in welcher Beziehung. Da wäre ich auch mal vorsichtig, halt insbesondere zur Generierung von Texten, so würde ich es immer sagen, wo ich dann Person XYZ habe, wenn es jetzt darum geht, oder eine Firma XYZ. Dann kann ich mir einen Text ja generieren im Endeffekt. Das geht ja. Oder wo es ja auch ist, ich habe es noch nicht gemacht. Das ist ja, wenn jetzt, ich bin ja ein ganz antiquierter Jurist hier. Also wie gesagt, nicht so die super Slides hier, die Leute in der Unternehmensberatung haben. Da kann man ja auch im Endeffekt Präsentation, Kundenpräsentation,
Ja.
in dem Bereich ist es bestimmt super möglich, da was zu machen. Ja. Und dann eben aber auch dem Arbeitnehmer die Pflicht aufzuerlegen, ja, wenn du es verwendest, dann sag mir das aber auch wo. Im Endeffekt. Und das ist auch, also wie gesagt, alles sinnvoll, aber man denkt vielleicht nicht so dran, dass man dem Arbeitnehmer auch die Pflicht auferlegt, das Ganze nochmal zu überprüfen.
Ja.
Also, dass der sich nicht freizeichnen kann, ja, das war ja nicht. Also, wie gesagt, das war ja die KI, da kann ich nichts dafür,
Ja.
dass jetzt der Kunde abspringt. Ich habe zu ihm gesagt, er soll es besonders freundlich formulieren, jetzt springt er trotzdem ab, meine Entschuldigungsmail hat er nicht für ernst genommen. Ja, von daher.
Also das muss man schon genau
Ja,
durchlesen.
ja, ja.
Ja.
Genau, und da eben Stichwort Endverantwortung. Endverantwortung für Arbeitsergebnisse und AI-Verwendung ausdrücklich in Arbeitnehmer zugeschrieben werden.
Ja,
Ja.
und also immer noch mal die menschliche Komponente. Es ist praktisch ein Assistent, der mich unterstützt, aber ich kann mich nicht 100% drauf verlassen, weil ja auch die AI dazu neigt zu halluzinieren und dann manchmal schon komische Sachen rauskommen, die
Ja.
man besser nicht nach außen geben sollte. Hier war auch noch eine Frage: Hat jemand Tipps für die Formulierung von Stellenanzeigen für AI-Beauftragte? Ja, da würde ich auch mal die AI fragen,
Ja,
auf jeden Fall.
genau.
Und ich, also in Coveto habe ich ja die Möglichkeit, die Stellenanzeigen erstellen zu lassen. Ich könnte aber noch zusätzlich recherchieren, vielleicht auch hier die Inhalte aus Dominiks Folien mit reinnehmen, dass man sieht, was muss jemand da noch mit in seinem Aufgabengebiet drin haben. Und dann würde ich es immer auf jeden Fall erstmal im organischen Bereich ausspielen, also ohne Geld in die Hand nehmen und gucken. Wir haben ja über das Add-on die Webanalyse und die Job-KPI zu gucken, tut sich da was, vielleicht auch bei Google Trends oder mal eine Marktrecherche machen. Also ihr könnt ja auch, ich arbeite sehr gerne mit Claude oder wenn man mit ChatGPT arbeitet, fragen, liste mir mal alle Stellenanzeigen auf, wo AI-Beauftragte gesucht werden, dann bekommt man Beispiele von anderen Unternehmen. Also das ist ja, das Google nimmt ja auch, ist nicht mehr so präsent, weil vieles eben über ChatGPT erledigt werden
kann. Da kann ich quasi gleich den Teaser machen. Das waren ja jetzt nur ein paar knappe Folien. Also auch in der juristischen Literatur kommt es jetzt so langsam auf. Und ich glaube nämlich jetzt auch hier, ich sag mal, war jetzt knapp zusammengefasst. Das kann man auch wesentlich umfangreicher machen. Ich denke, da werden auch gewisse Punkte noch kommen bei einem der nächsten Update-Arbeitsrechtstermine. Und dann eben nicht nur in juristischer Hinsicht, sondern ich glaube auch sozusagen in diesen nicht juristischen.
Das hat ganz viele Aspekte. Also wie schaffe ich das, dass ich den Anschluss nicht verpasse, wie bringe ich meine Mitarbeiter auf Flughöhe, wie schaffe ich es, dass kein Wildwuchs entsteht. Also das sind ganz, ganz viele
jetzt
Dinge.
Jetzt wollte ich nämlich mal gucken, ob das mal richtig ist. 2.8.2026.
Ja.
Genau, weil das ist, glaube ich, so ein Punkt, ich glaube, im Hinblick auf diesen Stichtag, da wird sich jetzt noch viel bewegen.
Ja.
Ja. Weil viele das noch jetzt auf dem Schirm haben. Im Übrigen, wenn es darum geht, das habe ich ganz am Schluss von den Folien, ich habe es mal reingepackt, das war schon mal Gegenstand von einem der vorherigen Termine beim Update Arbeitsrecht. Komischerweise auch gar nicht im Koalitionsvertrag geregelt, hat auch Bedeutung für...
Das ist aber auch wieder,
ja, für
AI findet nicht statt.
Das nicht, nee, aber mir geht es gerade um ein anderes Thema, wo auch mit Coveto zusammenhängt und Stellenausschreibung ist ja, dass die Entgelttransparenzgesetz geändert werden muss, weil da läuft die Umsetzung, das ist eine Richtlinie, da sieht man diesen Unterschied, also das ist jetzt keine, hier habe ich eine Verordnung, die gilt direkt mit verschiedenen gestaffelten Inkrafttreten. Und dann habe ich eine Richtlinie im Bereich der Entgelttransparenz, so nennt die sich, Entgelttransparenzrichtlinie.
Ja.
Und die muss jetzt eben bis, ich glaube, Juni nächsten Jahres umgesetzt werden. Und da gibt es jetzt auch noch gar keinen Gesetzesentwurf dazu. Ja. Das ist
also
spannend.
Das werden wir auf jeden Fall noch mal beim nächsten Frühjahrswebinar mit dir.
Und das waren eben die Punkte, dass es mitnehmen, weil wir es jetzt gerade sagen, ich muss ja zukünftig in Stellenausschreibungen, wenn ich jetzt nicht unbedingt tarifgebunden, insbesondere wenn ich nicht tarifgebunden bin, muss ich eine Range eingeben für das Gehalt, wie man es vielleicht aus Österreich gilt. Ich darf zukünftig nicht mehr danach fragen, was früher der Arbeitnehmer bei seinem früheren Arbeitgeber verdient hat. Ich muss gewissermaßen, es gibt einen Informationsanspruch, was vergleichbare Arbeitnehmer verdienen. Also da kommt extrem groß was zu, drauf, auf uns zu, muss eigentlich umgesetzt werden bis zum Juli. Es gibt noch nichts, das ist wirklich spannend.
Das wird spannend. Ja. Nächstes Thema hast du auch, das ist immer ein Dauerbrenner, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Da hatten wir ja auch das Quiz am Anfang,
genau,
das du jetzt auflöst. Mit Blick auf die Uhr, wenn wir uns gerade mal abstimmen, ist es 11.15 Uhr, wir haben noch 15 Minuten.
Ja.
Dann würde ich kurz noch was einwerfen, weil das jetzt so ein bisschen mit AI und es ging um Google, weil wir da von mehreren Kunden auch die Frage bekommen haben, ist denn Google nach Bewerbern noch erlaubt? Darf ich nach Bewerbern im Internet recherchieren? Hintergrund ist, dass ein Münchner Rechtsanwalt, der, ich weiß nicht, ob das jetzt der Fall mit dem Rechtsanwalt war, aber egal, ein Bewerber hat sich bei einem Unternehmen beworben, ist auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden und der Personalleiter hat dann so im Gespräch gesagt, Mensch, ich habe gesehen, Sie hatten ja ganz schön Stress an der Backe, weil der in irgendein Verfahren verwickelt war, was man eben googeln konnte. Und Gespräche nahmen seinen Verlauf und es folgte eine Absage. Und dann hat der Bewerber gesagt, also die haben das so explizit erwähnt, dass sie da gegoogelt haben, haben dieses Strafverfahren da gefunden und ich bin wegen dieser Google-Recherche abgesagt worden und mich wurde vorher nicht informiert, dass über mich recherchiert wird. Und tatsächlich hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf dann, es gibt mehrere Urteile in die Richtung, dem Kläger 1.000 Euro Entschädigung zugesagt, weil der Arbeitgeber die Pflicht verletzt hat, den Bewerber zu informieren, dass öffentlich zugängliche Daten im Rahmen des Auswahlverfahrens angewendet werden. Ja. So, darf ich jetzt noch googeln oder nicht?
Ja, ich darf googeln, ja, das darf ich auf jeden Fall. Ja. Ich habe halt nur das Problem, wenn ich mir Daten besorge, in jeglicher Hinsicht, ob es jetzt der Bewerber ist oder irgendjemand anders, und dass die Daten nicht direkt bei ihm erhebe, sondern bei einer dritten, auf andere Art und Weise halt. Ich besorge mir die Daten woanders, dann bin ich im Artikel 14 DSGVO und ich muss die entsprechende Person darüber unterrichten, dass ich mir woanders Daten besorgt habe. Das heißt, ich darf weiterhin, entscheiden ist auch öffentlich zugänglich, bitte, darf ich
Google. Kein Detektiv beauftragt.
Ja, genau. Und ne, vielleicht noch eine Unterscheidung. Also bei Google reinwerfen den Namen und mir das anschauen geht. Ich darf auch, wird eigentlich gesagt, das wird ja dann auch veröffentlicht, ich darf auch Xing und LinkedIn.
Ja, weil das berufliche Profile sind.
Das sind berufliche Profile, das darf ich eigentlich machen. Das ist vielleicht hier die wichtige Abgrenzung. Ja, ich komme aus Würzburg, keine Ahnung, wo Sie herkommen. Also Würzburg so, keine Ahnung, 1100 60.000 Einwohner, also es ist schon ein bisschen, da kennt jeder jeden. Wenn da eine Bewerbung reinkommt und dann sieht man, aus welchem Dorf die kommt, unter uns, dann wird schon öfters mal gesagt, ey, sag mal, geh mal in dein Facebook rein oder was, ja. Instagram, bist du mit dem befreundet? Also das darf ich nicht. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Aber gesagt, hier ist es eben rausgekommen. Das ist ja sowieso das Problem.
Ja, ja,
zwar, der, im Regelfall kommt es ja, ich bin ja nicht so blöd. Und also es war ja von dem Personalchef auch denkbar unklug eigentlich. Oder hat nicht das, was ich jetzt mitnehme, hat, ich glaube, der hat einfach nicht das Problembewusstsein gehabt, weil er die Vorschrift aus der DSGVO ja nicht gekannt hat. Weil eben, wie gesagt, oder er nur gewusst hat, ich darf googeln. Ja, das darf ich. Aber ich muss halt wieder Information, Transparenz, da haben wir es wieder, wie im AI-Act, so in der DSGVO, muss ich eben schaffen. Und das heißt, wie löse ich das? Sie haben ja diese schöne Datenschutzinformation für Ihren Bewerber, müssen Sie ja eigentlich haben. Das ist ja ein so ein Punkt, wo auch immer die ganzen Datenschutzaufsichtsbehörden immer ganz heiß drauf sind. Wenn die mal irgendwas anfordern, weil sie irgendwie eine Zufallsüberprüfung machen, nach meiner Erfahrung, wollen sie immer das insbesondere auch. Und da würde ich es eben einbauen. Da würde ich den Punkt einbauen, im Endeffekt, dass auch Daten aus öffentlich zugänglichen, aus dem Bereich des öffentlich zugänglichen Internet ja erhoben werden. Und dann kann ich ja vielleicht auch noch machen und auch Xing und LinkedIn, also ja, aus berufsorientierten Netzwerken.
Weil da hatte eine Kundin den Vorschlag, ja, ich will so einen Absatz ins Online-Bewerbungsformular. Das ist natürlich dann auch abschreckend. Es reicht, wenn es in der Datenschutzerklärung
ist. Ja, in der Datenschutzinfo, ja, ja. Also ich muss halt nachweisen, dass ich es ihm gegeben habe. Ja,
ja, ja, gut, ja, das muss er dann abhaken. Ja. Ja. Gut. 10 Minuten Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.
Ja,
war
genau.
Ja, frei.
Ja. Ja, war ja eines der Hauptthemen von dem letzten Seminar. Wenn ich da mal in Erinnerung rufen darf, war ja so, wo ich eben gesagt habe, ja, die Krankheitszeiten sind weiterhin auf einem extremen Hoch. Merke ich auch in der Praxis, das ist wirklich Wahnsinn. Und das aber mittlerweile so ist, dass ich sag mal noch vor, ich würde mal so sagen, gefühlsmäßig, 4, 5 Jahren, genau, man es jetzt immer so hingenommen hat und eigentlich gesagt hat, resigniert hingenommen hat, hat gesagt, ich kann mich eh nicht wehren. Und mittlerweile gibt es halt verschiedene Ansatzpunkte, um, ich sag mal, sich zu wehren, beziehungsweise halt mal die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall auf den, wirklich auf den, zur Überprüfung zu stellen, überhaupt dahin zu kommen, dass das wirklich mal einer richtigen Überprüfung unterzogen wird. Und da darf ich nochmal dran erinnern, Stichwort Koinzidenz zwischen Kündigungsfrist und
Erkrankung.
Und genau den Zeitraum der AU-Bescheinigung, Erschütterung des Beweiswerts, dass dann eben gesagt wird, ja, das ist ja schon ein komischer Zufall, dass du genau, wenn du die Kündigung erhältst oder selber die Kündigung aussprichst, da krank wirst und genau bis zum Ablauf der Kündigungsfrist krank bleibst. Da ist quasi diese AU-Bescheinigung, der Beweiswert erschüttert, hat einen sehr hohen Beweiswert, aber der ist erschüttert und deswegen kann der Arbeitgeber eben sagen, allein dieses Stück Papier oder halt allein jetzt diese Meldung bei der elektronischen AU-Bescheinigung ist für mich nicht ausreichend, sondern ja, lieber Arbeitnehmer, weis mir das mal quasi weiterhin nach. Und dann vor allem auch die Leute, sag mal, wo man ja immer sagen, man muss ja, Stichwort Krankheit, muss man ja auch immer unterscheiden, die Leute, die, sag mal, in jeder Firma hat man so seine Spezialisten, ja, wo man denkt, ja, der
die Rangliste, ja, anführen.
Ja, die sich halt gut auskennen, um es mal so auszudrücken.
Achso, ich dachte mit den Krankheitstagen.
Ja, mit den Krankheitstagen und die sich halt gut auskennen, weil die halt immer mal wieder krank sind und dann halt immer wieder eine neue Erstbescheinigung haben. Und da bei den Leuten, ich sag mal, die magische Grenze haben, die in den letzten 12 Monaten schon mindestens 6 Wochen Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall erhalten haben, Da kann ich mich als Arbeitgeber auch hinstellen. Und das machen mittlerweile ganz viele Arbeitgeber. Also ich habe davon echt in der Praxis relativ viele Fälle. Aber da wird eigentlich auch immer nur angewendet bei den Spezialfällen. Also wo man sagt, die macht das schon seit Jahren. Also wo man sagt, so ein großes Schicksal kann eigentlich keiner haben. Also das riecht ein bisschen nach Missbrauch oder wie auch immer. Und dass dann eben gesagt wird, ja, allein jetzt die Vorlage der neuen Erstbescheinigung ist mir nicht ausreichend, weil ich aufgrund dieses Umstands nicht nachprüfen kann, dass jetzt diese neue Erst-AU-Bescheinigung nicht im Zusammenhang mit einer früheren Erkrankung steht und deswegen vielleicht anzurechnen ist. Und da ist es eben so, dass dann man mit diesem Aspekt den Arbeitnehmer dazu bringen kann, dass er in medizinischer Hinsicht die Hose runterlassen muss. Er muss eben sagen, weswegen er in der Vergangenheit krank war, warum das auch zu einer Arbeitsunfähigkeit geführt hat. Und ja, dann kann man sich das Ganze genau angucken. Da kann ich vielleicht mal nur ein Beispiel machen. Ich hab aktuell ein Verfahren, wo so ein Spezialist, wo man eben sagt, bei einem Spezialisten sagt, er kriegt keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall mehr. Und da ist eine Krankschreibung mit drin, der hat eine bloß sitzende Tätigkeit am Bildschirm. Und er hat eine Krankschreibung für insgesamt, wie viel waren es? Glaube ich, 5 Tage, genau, eine Woche. Und dann müsste er ja in medizinischer Hinsicht die Hose runterlassen, also die Diagnose sagen. Und dann war eine Krankschreibung wegen 5 Tage wegen einer Oberschenkelprellung. Also so Sachen sieht man dann da. Oder man sieht dann auf einmal, natürlich sind die ganzen Krankheiten, auch wenn da, also wie gesagt, der Umstand, dass es eine Erstbescheinigung ist, sagt nichts dazu aus, dass der Arbeitnehmer nicht wegen dieser Erkrankung schon vorher mal krank gewesen ist. Und dann sieht man auf einmal in diesem Verfahren auch, hey, der war ja dauernd krank wegen was war es bei ihm? Ich glaube, irgendwie, ja, typische, ich glaube, Asthma-mäßig. Ja, ich glaube, da hat er so leichte Form von Asthma.
Ja.
Und dann sind diese ganzen Sachen eigentlich zusammenzurechnen. Weil für die Zusammenrechnung ist ausreichend das gleiche medizinische latente Grundleiden. Also sind das so die Aspekte, wo man einen guten Ansatzpunkt hat. Und dann jetzt vielleicht nochmal weiter, weil man das auch öfters eben hat, über was reden wir eigentlich? Wir reden gerade, um es an einem gesetzlichen Vorschrift festzumachen, um die Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers im Falle von Krankheit. Das ist der Paragraph 3 Absatz 1 Satz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz. Und da steht eben drin, wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne dass ihn auf Verschulden trifft, so hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von 6 Wochen. Und normalerweise, also das ist schon öfter so, dass manchmal so Arbeitgeber oder Personalmitarbeiter dann zu mir sagen, Herr Morstein, warum haben Sie mich denn noch nie darauf hingewiesen? Ich habe mir jetzt mal die Vorschrift vorgelesen, da steht auch drin, ohne dass Ihnen ein Verschulden trifft. Ja, und der hat schon 2 Kreuzbandrisse, jetzt spielt er immer noch Altherrenfußball und hat sich schon wieder verletzt. Das war doch klar, dass der, den trifft doch eine Schuld. Und dann ist es aber leider so, nee, eigentlich ist es ein stumpfes Schwert, weil die Anforderungen an diesen Verschuldensvorwurf sind sehr hoch. Wie heißt es so schön? Hier, und das ist eins meiner Lieblingsurteile. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen der Termine erzählt habe. Wenn nicht, jetzt nochmal. Falls schon. Und wenn nicht, jetzt das erste
Sind ja
Mal.
auch neue
Genau,
Leute.
genau. Also es muss sich, so sagen die Richter, das sind ja immer wörtliche Zitate aus den Urteilen, es muss sich um einen groben Verstoß gegen das eigene Interesse eines verständigen Menschen handeln.
Naja.
Das ist immer so typische juristische
Ja,
Formulierung.
ja.
Und erforderlich ist eben, das ist so ein bisschen besser greifbar, ist ein besonders leichtfertiges, grob fahrlässiges, also es langt jetzt nicht aus, wo man, grob fahrlässig sage ich immer so zu einem Mandanten, ja, du Depp, wie kann man denn nur? Das
Das
war doch
war
klar, dass
klar.
das
Das
passiert.
sagt einem doch der gesunde
Genau.
Menschenverstand.
Wenn man so sagt, es kann ja jedem mal passieren, oder es ist in gewisser Weise verständlich, dann bin ich nicht bei der grob Fahrlässigkeit.
Ja.
Also wie gesagt, besonders leichtfertig, grob fahrlässig oder eben vorsätzliches Verhalten. Klar, wenn ich mich selbst
Ich
verletze.
will selbst im
Ja,
Hammer auf den Kopf hauen. Ja.
genau. Wobei, Achtung, gute Überleitung, mein Lieblingsfall. Hier, LAG Hessen, ich habe es jetzt
Anno.
nicht zitiert, das kann
Ja.
jeder mal nachlesen. Da ging es darum, hat er darüber zu entscheiden, ob eben Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall zu leisten war. Da ging es nämlich um eine Selbstverletzung, aber, jetzt ist die Besonderheit, infolge eines Wutausbruchs.
Ah.
Und da war der Kläger bei der Beklagten, das war, glaube ich, ein Obi oder ein Globus oder was weiß ich, ein Baumarkt, war als Warenauffüller beschäftigt. Er hat im Endeffekt einen Gabelstapler gefahren und um vor Regen geschützt zu sein, weil er manchmal ins Außengelände fahren musste, hat er sich für den Gabelstapler eben ein Plexiglasdach quasi bisschen so hemdsärmlich
Dran gebastelt.
dran gebastelt, genau, mit Panzertape oder wie auch immer. Und dann kam natürlich der Sicherheitsbeauftragte, hat gesagt, das Dach wieder abzubauen, weil das passt ja nicht. Verletzungsgefahr. Und da wurde er so wütend, dass er dreimal mit seiner Faust auf ein in der Nähe so aufgestelltes Verkaufsschild geschlagen hat. Und dann hat er sich die Hand gebrochen.
Ach du Scheiße.
Und dann hat der Marktinhaber natürlich gesagt, ja, wer so blöd ist, der kriegt von mir keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.
Und?
Und? Er hat aber. Also das LAG, also das Landesarbeitsgericht Hessen, hat gesagt, gewissermaßen, es ist nicht ersichtlich, dass es sich wirklich bewusst zugefügt hat. Er hätte zwar damit rechnen müssen, dass er quasi eine Verletzung riskiert. Und jetzt aber, ich lese gerade mal vor, gegen eine grobe Fahrlässigkeit spricht jedoch, dass er aus Wut und Erregung kurzfristig die Kontrolle über sein Handeln verloren hat. Dies sei sicher leichtfertig, aber nicht derart schuldhaft, dass von besonderer Leichtfertigkeit oder grober Fahrlässigkeit die Rede sein können. Das Verhalten sei zwar nicht zu billigen, aber nach Auffassung des Gerichts menschlich gleichwohl nachvollziehbar, da niemand in der Lage ist, sich jederzeit vollständig im Griff zu halten. Also da sieht man, was für ein großer, also gesagt.
Aber das ist auch Interpretation.
Ja, das ist schon wirklich, also wenn man sich den Kopf langt. Ja. Also wir sind ja in Hessen. Ne?
Ja.
Halt mal gerade auf.
Hier geht es menschlich
ja,
zu.
Ja, genau.
Wir haben noch... Ja gut, eigentlich 2 Minuten 5 geben wir uns noch. Ja. Wir haben ja noch aufzulösen,
da kommen wir jetzt.
Genau, den Fall.
Das ist einer der nächsten Folien, genau.
Genau.
Für Sie jetzt nur wichtig, was sind jetzt Anwendungsfälle, wo Sie dran denken können an dieses Verschulden? Das liegt einmal vor bei Verkehrsunfällen. Das heißt, wenn Ihr Mitarbeiter über die Landstraße mit 160 fährt und aus einer Kurve rausfliegt im Endeffekt und dann verletzt ist, dann müssen Sie ja keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall leisten. So Fälle, dann fragen Sie wieder, wo kriegt man das her? Das ist öfters halt bei uns in der regionalen Presse, liest man das immer. Dann kann man
wegen
eins zu eins zusammen.
Geschwindigkeit
genau,
oder
ja,
nicht angepasster Fahrweise.
Steht ja dann manchmal auch drin dann sogar, genau. Das sind so Punkte, wenn man eben, wenn einem bekannt ist, dass sozusagen mein Arbeitnehmer Verkehrsregeln eben missachtet hat. Mhm. Wenn übrigens, das habe ich auch in jüngerer Vergangenheit, wenn es andersrum ist, wenn einer von Ihnen, ein Mitarbeiter, mal angefahren wird, zum Beispiel, ich habe jetzt in jüngerer Vergangenheit 2 Fälle, wo der Mitarbeiter vom E-Bike gerissen wird und dadurch 3 Wochen ausfällt.
Unverschuldet.
Genau, also er hat keine Schuld, sondern wurde einfach übersehen. Dann immer dran denken, dann müssen Sie zwar erstmal an den Mitarbeiter Entgeltfortzahlung und Krankheitsfall leisten, weil er hat ja kein Verschulden. Aber es gibt in § 6 Entgeltfortzahlungsgesetz, wo dann eben besagt, dass der Schadensersatzanspruch in dieser Höhe auf Sie übergeht. Und dann können Sie gegenüber dem Schädiger, dann können Sie den Schädiger in Anspruch nehmen oder halt die Kfz-Haftpflichtversicherung. Aber immer dran denken, weil manche wissen das gar nicht. Das ist nämlich jüngstersten Fall und habe jetzt dann knapp 5.000 Euro. Da hat sich der Arbeitgeber sehr drüber gefreut, also wo ich gar nicht bewusst drüber war. Dann
das
eben
ist, sehr gut
Beteiligungen an handgreiflichen Auseinandersetzungen. Das ist auch so, wenn der Arbeitnehmer eben die Schlägerei selbst begonnen hat oder provoziert hat. Dann gehen wir noch eins runter, alkoholbedingte Unfälle.
Also, die Schönheitsoperation bist du übergegangen.
Ja, da kommen wir ja gleich. Weil es ein bisschen die Nähe ist zur
Tätowierung.
Zum Tattoo.
Ja.
Alkoholbedingte Unfälle, das sind auch so Fälle, klar. Wie komme ich immer darauf? Ja, das sind halt so Leute, wo dann die Arbeitskollegen, denen das bekannt ist und die erzählen das groß rum und dann dringt das an sie vor. Dass der, wie sagt man schön, Hacke voll, da habe ich mir den Fall daheim, die Treppe runtergefallen ist, weil er nämlich davor auf dem Beatabend war und jeder hat gesagt, da ging gar nichts mehr.
Ja.
Und dann fällt derjenige aus, das ist ein Punkt. Und dann jetzt, ja, da habe ich aktuell auch einen Fall vom Arbeitsgericht, Schönheitsoperation, weil die können auch zu einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit führen. Bei mir
Komplikationen Fall, oder so.
Ja genau, mir ist der Fall, dass ein Arbeitnehmer Turkish Airways, also in die Türkei geflogen ist, wegen einer Haartransplantation. Dafür hat er Urlaub genommen, hat es auch, wie komme ich darauf, hat es auch offen kommuniziert. Mhm. War auch alles in Ordnung, er hat Urlaub genommen und dann hat sich infiziert und dann hat er sich krank schreiben lassen. Also war auch krank, aber die Frage, also wie gesagt, das ist immer das Wichtige.
Ja,
ich stelle ja die Krankheit nicht in Abrede, aber trifft ihn ein Verschulden. Und da wird man wohl sagen, ja eigentlich schon, weil jetzt kommen wir nicht zu einem Fall wie beim Tattoo. Ist es nämlich so, das hat die Pia vielleicht vorhin nämlich nicht gesagt, unten der vorletzte Absatz, ist nämlich so, dass Folgendes ist, es gibt ein statistisches Entzündungsrisiko von unter 5%. Aber es gibt ein signifikantes Entzündungsrisiko, um das mal so auszudrücken. Und deswegen, wie war jetzt hier das Ergebnis bei der einer Hautentzündung nach einer Tätowierung? Da hat jetzt das LAG Schleswig-Holstein dem Arbeitgeber recht gegeben. Also, dass die
Obwohl
Arbeitnehmer.
Obwohl es 5% ist doch wenig.
Ja, wobei, Sie sagen aber hier unten, da ist es in der Mitte von der Folie, sieht man das, die Klägerin hätte damit rechnen müssen, dass sich ihr Unterarm entzündet, weil sie hat selbst vorgetragen, also sie hat selber das vorgetragen, dass in bis zu 5% der Fälle kommt es zu Komplikationen. Ist
Ja.
also, jetzt kommt eine gute Übertragung, also manchmal wirklich, wo ich dann sage, ja, das ist echt gut. Das ist, sagen die jetzt, ist keine völlig fernliegende Komplikation, weil, wenn ich in die Beipackzettel reinschaue, bei Medikamenten wird eine Nebenwirkung als häufig angegeben, wenn diese ist mehr als 1%, aber weniger als 10% der Fälle auftritt.
Ah, okay.
Deswegen haben die gesagt, diese
Ist schon
5%
hoch.
muss man schon sagen, also
Ja.
ist schon hoch.
Genau, also ich hatte hier auch noch mal aus, ich glaube von
Ja.
Haufe war es, sie habe mit dem Tattoo in eine gefährliche Körperverletzung eingewilligt.
Ja, das ist ja sowieso, das mache ich ja bei jedem.
Ja.
Es ist ja jeder, ich sag mal, so sind wir Juristen, aber jeder ärztliche Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist tatbestandsmäßig
Ja.
eine Körperverletzung, die ist halt quasi nur dicht, deswegen nicht strafbar, weil der Patient darin einwilligt. Ja,
Ja,
genau.
aber das ist mal, weil du auch eingangs gesagt hast, es ist Arbeitnehmerrecht und im Prinzip ist es dann eher eine Frage, wie viel kostet es
Ja.
mich, aber der Arbeitnehmer hat recht. Aber
Ja.
hier ist es wirklich, sieht man, dass da vielleicht so ein bisschen eine Trendwende ist und auch die Arbeitsgerichte mal für den Arbeitgeber entscheiden.
Ja, doch, das muss man schon immer sagen. Also, Grundprinzip ist schon sehr arbeitnehmerfreundlich, wobei dann auch wirklich, und das sehe ich auch in diesen Fällen mit diesen ganz häufigen Kurzzeiterkrankungen, weil es unter uns, das, die Arbeitsrichter sind auch nur, also gesagt, die mögen arbeitnehmerfreundliche
Urteile fällen.
eingestellt sein. Aber ich glaube, die wissen auch schon zu bewerten, wenn sie so einen Spezialisten da sitzen haben. Oder haben dann, andersrum ausgedrückt, haben ein Verständnis für den Arbeitgeber dann in so einer
Ja.
Situation. Wenn ich über 3 Jahre hinaus jeweils immer, was weiß ich, 8 Wochen Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall zahle, plus 6 Wochen Urlaub, dann ist ja in gewisser Weise das
Ist
Arbeitsverhältnis
wirtschaftlich nicht mehr tragbar.
sinnentleert, weil der ist ja mehr weg als da.
Ja,
Also,
ja,
ja.
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 Okay, wir sind zeitlich auf der
Ja.
Ziellinie. Der Dominik hatte noch viel mehr vorbereitet. Ihr bekommt aber alle
Ja.
Folien, also zum Selbststudium auch gerne.
Damit zusammenhängen, was nämlich auch interessant ist, was auch jetzt auch, ich sag mal, Stichwort hohe Krankheitsquote bringt mit sich. Ich als Arbeitgeber habe die Möglichkeit, in gewissen Konstellationen die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ich sag mal, vor Gericht zu bringen und überprüfen zu lassen, also überhaupt dahin zu bekommen und des Öfteren auch Recht zu bekommen. Beziehungsweise ich stelle die Entgeltfortzahlung ein und das erlebe ich auch öfters, dass dann die Arbeitnehmer gar nicht vor Gericht gehen, weil sie nämlich wissen, ganz so angenehm wird es wahrscheinlich nicht.
Ja.
Und was aber damit auch zusammenhängt, ist dann der Aspekt krankheitsbedingte Kündigung, weil ich kann jemanden kündigen, weil gewissermaßen, wenn er sehr erhebliche Krankheitszeiten hat, wann das möglich ist, habe ich in den nächsten Folien eben vorbereitet, weil und da eben auch nochmal ein Hinweis und auch mehrere Folien zu dem Aspekt. BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement, weil de facto ist es so, dass ich eine krankheitsbedingte Kündigung vor Gericht nicht durchsetzen kann,
Wenn kein
eigentlich,
BEM
wenn kein
vorausgegangen ist.
ordnungsgemäßes BEM durchgeführt wurde. Und da vielleicht auch nur jetzt hier der Hinweis und der Teaser für die Folien, dass man sich vielleicht auch mal anguckt. Es ist so, für ein ordnungsgemäßes BEM brauche ich auch eine ordnungsgemäße BEM-Einladung. Also ich muss gewissermaßen den ordnungsgemäß wieder unterrichten, Transparenz. Ich muss den Arbeitnehmer vorher quasi sagen,
Teilnahme ist freiwillig.
freiwillig, genau, was ist eigentlich Spam, was für Zwecke hat es eben? Und jetzt kommen wir eigentlich auch wieder.
Protokollieren.
Nee,
Ach
jetzt kommen
so.
wir, Datenschutz.
Ah ja.
Ich muss den quasi vorher auch über den Umgang mit der Daten ordnungsgemäß unterrichten. Und wenn ich nur einen Fehler habe bei der Datenschutzinfo, führt das eigentlich auch dazu, kein ordnungsgemäßes Spam. Und somit fällt mir dann meistens meine komplette krankheitsbedingte Kündigung
Die
zusammen.
Strategie
Und dann noch
zusammen.
der Fall, weil ich das auch ganz oft habe, Sie haben schon mal ein BEM durchgeführt und dann, das hat nämlich die Pia im Vorgespräch hat man das schon mal gehabt, ich habe schon mal ein BEM durchgeführt, von mir aus Anfang des Jahres. Seitdem war derjenige aber schon wieder krank. Schon wieder mehr als 6 Wochen. Immer, ja, wenn eine Person mehr als 6 Wochen krank war, in den letzten 12 Monaten muss ich ein BEM durchführen. Und bitte, das gilt selbst dann, wenn ich ein BEM durchgeführt habe. Und jetzt nach Durchführung des BEM, nach Abschluss des BEMs, sind die nochmal 6 Wochen krank, muss ich nochmal ein BEM durchführen.
Ja.
Oder es gilt selbst dann, ich biete ein BEM an, der lehnt es ab und dann ist er nochmal 6 Wochen krank und jetzt erschließe ich mich erst dazu, eine Kündigung, krankheitsbedingte Kündigung auszusprechen. Muss ich auch nochmal ein BEM anbieten. Oder nochmal der Fall, jemand ist seit 2 Jahren krank Zu Beginn des Jahres habe ich ein BEM durchgeführt, habe aber zu keinem Ergebnis geführt. Und jetzt sage ich, ja, weil es mittlerweile 30 Monate vergangen ist, jetzt will ich eine krankheitsbedingte Kündigung machen. Ja, seit Anfang des Jahres sind schon wieder 6 Wochen vergangen. Jetzt muss ich nochmal ein BEM anbieten.
Ja,
Es ist
also
wieder
wer das
un.
Fass aufmacht, da, das wäre vielleicht, wir überlegen mal entweder auch eins der Top-Themen für die nächste Veranstaltung. Termin haben wir da, glaube ich, noch nicht, aber das wird dann im Frühjahr 2026 sein. Waren wir immer, glaube ich, so im März,
März,
in der
April, ja.
März, April. Oder wir machen mal ein Special, das überlegen wir
Ja,
uns
ja.
noch. Ihr könnt ja mal zum Abschluss reinschreiben, BEM, krankheitsbedingte Kündigung, betriebliches Eingliederungsmanagement, wäre das was, wo ihr sagt, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns am Herzen liegt.
Ja.
Folien dazu habt ihr schon drin, um euch ein bisschen auch mit dem Thema schon mal auseinanderzusetzen. Und natürlich nochmal den Hinweis auf den Dominik, der das so schön für euch hier alles vorbereitet hat. In speziellen Fragen gerne an die Kanzlei Leschnick und Kollegen, im Speziellen an den Dominik wenden. Wenn es Fragen gibt, es ist nicht immer nur, dass man vertreten werden will, wenn es schon zu einem Fall gekommen ist, sondern am besten noch im Vorfeld sprechen.
Ja, in ganz vielen Fällen ist es eigentlich im Vorfeld, ja, das muss man wirklich sagen.
Ja.
Also, ja.
Ja, BEM ist großes Thema, sehe ich.
Ja,
Thema.
also, Folien sind dabei, also es sind, glaube ich, locker 10 Folien,
Ja.
da kann man sich da mal durchlesen. Ich sage mal, die komprimiert die wichtigsten Aussagen, die ich mit Ihnen den 10 Folien Ihnen geben wollte, war eigentlich wirklich, dass man manchmal dran denken muss, wie gesagt, richtige Einladung plus ich muss mehrmals dieses BEM durchführen, selbst, und das ist manchmal irre, selbst wenn ich eigentlich weiß, das bringt nichts.
Ja.
Weil sonst müsste ich nämlich vor Gericht nachweisen, dass das BEM nichts gebracht hätte. Das vielleicht einfach, das ist auch nochmal
Ja, aber das
kurz
wird schwierig.
zusammengefasst. Und aber das quasi, ich muss die objektive Nutzlosigkeit eines BEMs nachweisen. Das schaffe ich de facto nicht. Also ich muss dann nachweisen, dass unter keinen denkbaren Umständen, das muss man einfach,
Das was
ist
gebracht hat, aber das kannst du,
irgendwas in
kann doch
dem.
keiner
Also
nachweisen.
es geht um was, genau. Ich müsste dann fantasieren. Ja.
Ja, prima.
Ja.
Ja, also ganz lieben Dank auch für die tolle Beteiligung. Aufzeichnung geht raus, Folien gehen raus, Kontaktdaten zu Dominik hat die Katharina schon in den Chat gepackt, aber wir nehmen es auch noch mit rein. Vielen Dank für Daumen hoch und Applaus, das finden wir natürlich klasse. Wir werden die Reihe fortsetzen und wünschen euch natürlich ein harmonisches Arbeitsleben mit euch und euren
Genau.
Mitarbeitern. Und wir haben heute gesehen, man kann schon viel im Vorfeld auch dazu tun. Dafür tun, dass es nicht erst zu Auseinandersetzungen kommt. Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Schlusswort hast du?
Ja, also wie gesagt, eigentlich Schlusswort, genau wie du es gesagt hast. Ich hoffe, dass Sie mich nicht anrufen, weil das wäre ein sehr gutes Zeichen, dann haben Sie keine Probleme.
Oder im Vorfeld
Genau,
anrufen.
genau,
Genau.
genau.
Prima. Also, alles Liebe, schönes
Tschüss.
Wochenende. Tschüss.